der heutigen Folge sprechen wir über die Blackwater Distillery und ihr Dirt Grain Manifest. Des Weiteren geht's um Tüwhisky und um einen Blinden. Viel Spaß!
Wir sind live.
Halb live.
Naja, für das Gerät live.
Also für das Gerät sind wir live. Ja, das stimmt. Wir sind immer live.
Sehr gut.
Live mit dem Aufnahmegerät.
Ja, aber wir könnten damit, glaube ich, sogar live gehen.
Cool, wenn wir nicht live sind und wir würden unsere Textpassagen einzeln aufnehmen und dann immer sozusagen abspielen.
Das war so, solche Pads. Genau.
Hallo, Tim.
Hallo.
Ja. Das wäre natürlich sehr lustig. Dann könnte ich das selber zusammenstückeln, so am Rechner, aber das wäre viel Arbeit.
So schön ein Jahr Zeit pro Folge.
Genau, oder irgendwie eine Flasche Schnaps und dann, bis das Ding fertig ist.
Ja, dann wird es aber lustig.
Immer. Am nächsten Tag, oh Gott, was hat er getan?
Ja, ja, ja. Nein, sehr schön. Arschkalt draußen, sag's dir.
Ja, heute Morgen waren es 0 Grad, als ich ins Auto stieg.
Und ich aufs Fahrrad. Naja, ich meine, jetzt hat die ganze Zeit hier die Bahn gestreikt, zu Recht, aber...
Wieso zu Recht?
Natürlich zu Recht.
Ich habe keine Ahnung. Die wollen mehr Geld, verstehe ich. Das ist okay. Das, genau. Das finde ich erstmal okay. Von daher ob jetzt der Streik zu Recht stattfand, das kann ich nicht beurteilen. Dafür bin ich zu weit weg von dem Thema. Das
sollen sie auf jeden Fall machen.
Und also mehr Geld für alle finde ich auf jeden Fall prinzipiell in Ordnung. Ja. Also nicht für alle, für die weniger haben und die, so, für die okay.
Genau.
Finde ich gut.
Von daher.
Vorstandsvorsitzende brauchen wahrscheinlich nicht mehr Geld, aber die kriegen übrigens mehr Geld, habe ich gelesen, bei VW.
Das finde ich so witzig.
VW-Vorstand kriegt jetzt mehr Geld.
Wird halt auch einfach so gegenseitig beschlossen.
Ja.
Tja, so ist das mit dem guten alten Kapitalismus.
Früher gab es nochmal einen Aufsichtsrat, der hat gesagt, nein, in diesen Zeiten nicht, aber heute, der kriegt vielleicht auch mehr Geld.
So wird es sein. Kann gut sein. Nee, auf jeden Fall bin ich dann natürlich aufs Fahrrad umgesattelt und bin jetzt wieder mit dem Radmobil und ist eigentlich ganz geil. Von daher.
Ja, die Fahrradzeit ist schon eine coole Zeit. Die sehe ich auch herbei. Aber mir ist das noch zu kalt.
Handschuhe, Alter. Handschuhe.
Mir ist das noch zu kalt.
Ja, ich bin heute Morgen auch gefahren wie so eine, also ich, Mumie. So eine Mumie. Alles, was ging ins Gesicht gezogen, Handschuhe an.
Ja, ich habe Bock drauf. Nein, aber wie gesagt, ich freue mich auch. Es sind ja nur noch ein paar Wochen. Dann werden wir schönes Wetter haben. Dann wird man easy radeln können.
Dann wird es zu warm zum Radeln.
Du fährst ein Auto mit Klimaanlage. Ich Auto-Klima, genau, fällt so runter. Habe auch keinen ordentlichen Sound auf dem Fahrrad, weißt du.
Das kann, hier fährt immer so ein Opi rum. Der hat, ich glaube, ich würde mal sagen, 3 oder 4 verschiedene Räder. Und die sind alle mega aufgerüstet. Der hat ja immer so ein Körbchen dran und an jedem Fahrrad irgendwie eine dicke Soundanlage und hat da seinen ganzen Scheiß dran rumhängen. Der schimpft immer sehr, aber hat immer sehr, sehr laut Musik. Den hörst du schon irgendwie so 200 Meter entfernt, dass der ankommt.
Ich sehe mich auch schon also in nicht allzu ferner Zukunft mit so einem Rollator und so einer Bluetooth-Box. Und dann so mit so einem Stock irgendwie um mich schlagend, wenn ich junge Menschen sehe,
nee,
dann hier so durch die Straßen laufen.
Ich glaube, du wirst eher, wenn du junge Menschen siehst, irgendwann nochmal so einen Push bekommen und kaufst dir ein Liegerad. Bisschen exzentrisch.
Boah. Also Liegerad, Leute, kann ich überhaupt nicht ab.
Dann heizt dir mit dem Liegerad
Da schätze ich mich völlig falsch ein. Also Liegeräder kann ich überhaupt nicht ab. Da ja, wäre ich eher der ein Stöckchen dazwischen steckt. Zum
Reifen. Das ist auch ein bisschen strange, aber... Ja. Obwohl, kann auch geil sein, wenn du so nah am Boden bist. Könnte auch funktionieren. Oh, Olli muss einschreiten. Der Geschirrspüler, wir sitzen ja in der Küche, da läuft auch ab und zu ein Geschirrspüler.
Vor Start der Aufnahme wollte ich den Geschirrspüler ausmachen, habe ich irgendwie verpennt.
Ich war viel zu früh hier einfach.
Ja, du warst zu früh, das stimmt auch. Der Tim hatte er war nicht zu früh. Ich hatte ihn später erwartet, als er gekommen ist. Er war aber nicht zu früh. Mein Erwartungshaltungsmanagement war nicht in Ordnung.
Oh, ist das ein echter Begriff?
Das ist ein echter Begriff.
Erwartungshaltungsmanagement.
Ja. Das muss man setzen bei seinen Ansprechpartnern.
Ja, das stimmt.
Früher hat man das Vision Reengineering genannt. Das war so Mitte der 2000er.
Geil. Vision Reengineering.
Genau, man
verstehe schon, ne?
So.
Das ist geil.
Ist auch ein geiler Begriff.
Das muss ich mir für meine Schüler merken.
Das sind aber dicke Bretter, die man da reingenieren muss.
Tja.
Aber so ist das manchmal.
Sehr gut. Danke für das heute aus der Dose.
Ja, ich habe ein Viererpack Büchsen entdeckt im lokalen Netto Gelb. Nee, Netto Rot. Ich glaube Netto Gelb. Gelb.
Nicht der Hunde-Netto, weil der Hunde-Netto ist ja auch gelb-schwarz.
Das ist gelb-schwarz, nee, der andere Netto. Netto Rot, ja. Sage ich jetzt mal einfach.
Ich verstehe. In the Netto. Ja, ich verstehe immer noch nicht den Unterschied. Ne? Also tatsächlich, weil ich dachte mal, das ist irgendwie regional. Aber ist es auch nicht, weil in Leipzig gibt es beide.
Nee, das sind so verschiedene Konzerne, glaube ich.
Ich check's nicht, aber dann dürfen die sich doch nicht. Also, da gibt's hier in Leipzig irgendwie Luftlinie 2 Kilometer, sind 3 von den Dingern und es sind einer so, einer so, einer so.
Ich kann dir das nicht beantworten, Tim. Diese große Frage des Lebens. Vielleicht schreibt jemand unserer Zuhörer mal was auf Insta dazu.
Das wäre geil.
Der sich auskennt mit sowas.
Ja, ja, sehr gut. Der Hundenetto.
Genau, und im Hundenetto gab es nämlich Grevensteiner Landbier. Naturtrübes Landbier, süffig, mild im Charakter. Bei meinen Eltern, habe ich vorhin schon erzählt, gibt es das immer in so kleinen 0,33er Flaschen. Mhm. Immer, gibt es immer dieses Grevensteiner, seit vielen Jahren schon. Und das ist einfach sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, ich habe durch Zufall, ich wollte noch Bier holen für meinen geschätzten Podcast-Kollegen Tim.
Also würde ich immer Bier trinken.
Und habe dann, nee, ich habe gedacht, ich hole mal ein paar Bier. Okay. Und dann habe ich diesen Viererträger-Dosen, 0,5er-Dosen da entdeckt im Netto. Und da konnte ich nicht widerstehen.
Ja, kann man auf jeden Fall mal machen.
Vor allen Dingen, weil Dosen werden ja auch schnell kühl. Wenn man die 2 Stunden vorher holt, sind die ja auch kalt nach 2 Stunden.
Oder Eisfach. Glas. Ist Eisfach eigentlich zu brutal für Bier?
Für mich nicht. Also wenn ich jetzt nur eine halbe Stunde gehabt hätte, hätte ich die ins Eisfach geknallt, dann sind die auch schnell durchgekühlt.
Eben. Ich habe das mal überlegt, ob das
man soll ist. Das, also ich weiß, bei Wein oder Shampoos soll man das natürlich nicht machen.
Kann man auch
machen. Weil diese Schockkühlung nicht gut ist. Man soll eigentlich, wenn was etwas langsam gekühlt ist, dann nochmal in Eis stellen, dass es sozusagen vielleicht noch weiter runterkühlt oder die Temperatur behält in so einem Eiskübel oder so. Man soll eigentlich nicht ich sag jetzt mal 25 Grad Zimmertemperatur im Winter das Ding ins Eisfach packen. Das ist halt nicht gut, da ist die Schwankung zu krass.
Aber es gibt ja so einen super schnellen Weinkühler, das ist irgendwie so ein Gerät, da packst du die Flasche rein und die wird halt super schnell runtergekühlt. Das ist ja genau das Gleiche.
Ja, ist aber, glaube ich, nicht gut. Soll man eigentlich nicht machen. Langsam runterkühlen ist der Shit.
Wieder was gelernt. Mhm. Langsam runterkühlen ist der Shit. Lass da mal T-Shirts machen.
Sehr gut.
Prima.
Sehr gut.
Du hast hier Whisky mitgebracht.
Ja, ich habe Whisky mitgebracht.
Mitbringen lassen oder was hast du?
Ja, das ist Buch so, das ist so ein, ja, das ist ein Buch. Ich habe einen lieben Gruß an die Mareike Spitzer von Irish Whiskies.
Shoutout.
Die hat vor nicht allzu langer Zeit ein Tasting gemacht und hat extrem wichtige Influencer wie mich eingeladen, an diesem Tasting teilzunehmen. Und zwar zu der Blackwater Distillery. Ich erzähle gleich noch was zur Blackwater Distillery, aber der Punkt ist, dass das Tasting-Set nicht angekommen ist pünktlich und ich dann, als der Stream war, kein Set hatte. Das kam erst 2 Tage später an. Ich habe mal kurz reingeskippt. Natürlich, wenn es dann anfängt, in die Verkostungen zu gehen, ist man dann nicht mehr so sehr interessiert und hört nur noch mit einem Ohr zu und schaut nur noch mit einem halben Auge hin. Hm. Aber ich habe natürlich gedacht, als das Set dann da war, das ist eigentlich was für unseren Podcast. Die Mareike hat das geschickt. Das ist ein echt nettes Probierset von der Aufmachung her.
Also allein von das daher, Buch, das
ist es so ist, geil. Ja genau, also es ist ein Buch dabei, das ist das Manifest. Und Dirt Grain Manifesto Box heißt das, der eigentliche Inaugural Release dieser Distillerie, Blackwater Distillery. Mhm. Und zwar haben die als Inaugural Release 4 Whiskys rausgebracht, in einem Karton mit diesem Buch. Und jede Flasche ist 0,2 Liter groß. Und ich sag's vorweg, ist schweineteuer.
Ich wollte gerade sagen, das sind doch keine
Nutzen. Das sind ist jetzt eine Probe. Wir haben eine Probepäckchen okay. zugeschickt bekommen, aber auch sehr schön gemacht. In so einer Magnetschachtel mit so kleinen
Reagenzgläsern
gefüllt, ganz nett. Normal sind das 4x 200 Milliliter, Kosten sind 250 Euro inklusive Buch. Ne, für 0,8 Liter mit so einem Buch ist halt nicht ohne.
Ja.
So, warum ist das so teuer? A, es ist Inaugural Release. B, es ist eine sehr, sehr kleine Distillerie. Und die auch noch was Besonderes macht, die fordern nämlich das EU-Gesetz, wie man Pot-Still-Whisky herstellt, heraus. Es ist so, dass in der laut 2014 nach EU-Verordnung in einem Pot Still Whisky nicht mehr als 5% von nicht Gerste, also Getreide drin sein darf, das nicht Gerste ist. Also Pot Still ist ja gemälzte Gerste und ungemälzte Gerste in einem Mischverhältnis und maximal 5% andere Getreide. Und der Peter Mulryan, ich glaube, ich hoffe, ihn sprechen richtig aus, ich sage jetzt einfach mal Peter, dieser Inhaber, Gründer dieser Distillerie, der beschäftigt sich seit irgendwie 15, 20 Jahren mit dem Thema Pot Still und der sagt, das ist eigentlich Käse, was die EU da gemacht hat. Die hat einen Standard festgeschrieben, 2014, der mit der Historie von irischem Pot Still Whisky nichts zu tun hat. Weil in allen historischen Rezepten, die er gefunden hat, in verschiedensten Publikationen, wie man destilliert, Pot Still, ist der Anteil, den die EU bei 5% festgeschrieben hat, viel höher.
Okay.
Und deswegen hat er sozusagen sich auflehnend gegen diese Politik oder gegen diese Richtlinie, hat er angefangen zu destillieren und er macht eigentlich Pot Still Whisky nach traditioneller Lesart, darf das aber nicht Pot Still Whisky nennen. Und das ist die Idee von der Blackwater Distillerie.
Das heißt, die machen, das ist eher so wie amerikanischer Whisky, der ja auch zu verschiedenen größeren Anteilen aus verschiedenen Getreidesorten besteht.
In diesem Buch, was 60 Seiten umfasst, mit vielen tollen Bildern, ist super nett editiert, steht es genau drin. Also das Manifest oder das, was man machen will, ist a spirit distilled from a mash containing a minimum of 30% malted barley, a minimum of 30% unmalted barley and a maximum of 30% other grains.
Check.
So, das ist das, was er sagt, dass man, wenn man sozusagen die historischen Rezepturen nimmt und die miteinander vergleicht, was ist denen gemeinsam, ist es genau das.
Aber ja, da stellt sich mir jetzt die Frage, was heißt denn historisch? Ich meine, dass wir unmalted barley haben, liegt ja nur daran, dass irgendwann die Steuern auf malted barley so hoch waren, dass man gesagt hat, na komm, dann nehmen wir jetzt noch einen gewissen Anteil unmalted. Und davor war ja bestimmt...
Ja, dieses Steuerthema gibt es auch. Mhm. Ne? Texas haben immer sozusagen die Produktionsmittel auch bestimmt. Nur, also das werden wir jetzt gleich sehen, wir haben 4 verschiedene Destillate, die aus verschiedenen Zeiten der Vergangenheit her, von der Rezeptur her nachgebildet werden, von der Mashbill her. Das sind natürlich andere Getreidesorten, das sind andere Fässer, in denen das gereift ist, aber die Mashbill, das Getreide ist irisches Getreide und es ist halt nach diesen alten Mashbills, die gefunden haben, hergestellt. Und wir können ja mal den ersten eingießen.
Ja.
Damit mal so langsam zu starten. Das ist die Mashbill 38, also die experimentieren wildes drum. Und die sagt 40% Barley, 40% Wheat, also Weizen und 20% Malt.
Barley heißt also ungemälzte Gerste. Wenn das der Mr. Barleykorn sehen könnte, hä?
Der Barleykorn, der alte.
Den habe ich gelöscht. Also habe ich schon erzählt.
Ja, und ich kann noch was zu diesem Destillat noch mehr sagen. Das steht lustigerweise weder auf dem Sample-Set noch in dem Buch, aber man kann es sagen. Und zwar ist die Dirt Grain Manifesto Mashbill 38 ist gereift in einem Apple Brandy Cask mit 47,1 abgefüllt. Apple Brandy Cask. Also das ist moderne Fässer. Ist jetzt nicht, dass sie nur sagen, wir nehmen nur eine ganz bestimmte Fassart, sondern das ist sozusagen auch modern. Nur Getreide ist der Fokus und wie machen wir unsere Whiskys mit dem Getreide, das ist halt traditionell.
Kurz für mein Verständnis, Apple Brandy ist im Endeffekt Calvados, der nicht aus der Region kommt, sondern, weil das, pass auf, jetzt schließt sich der Kreis, Benedikt von Spheric Spirits hat erzählt, dass in Irland gerade extrem viel Apple Brandy gemacht wird, weil die übelst geile Äpfel wohl haben. Und dass es da extrem gute Qualitäten gibt. Von daher kann das gut sein, dass sie vielleicht sogar was Lokales dafür verwendet haben. Das wäre ja witzig.
Dazu findest du nichts hier in der Beschreibung, sondern nur, dass diese Mashbill von 1838 ist.
Okay, bitteschön.
Hm. Genau, und lustig, in diesem Buch steht dann noch, was 1838 noch alles passiert ist. Ne, dass Charles Dickens irgendein Buch rausgebracht hat, dass die Cherokee-Indianer in den Vereinigten Staaten von ihrem Gebiet vertrieben und mit Gewalt umgesiedelt wurden und so. Also sind so quasi wichtige Daten, die zu der Zeit, wo das rausgekommen ist, passiert sind, damit man so eine Art Einordnung hat. Finde ich eigentlich ganz lustig. Genau.
Also allein wie das gesamte Buch aufgemacht ist, das ist total geil.
Ja, ja.
Ich habe das gerade in die Hand genommen, das ist ja nicht dick, so wirklich.
Das ist ein dünnes Buch im DIN A, was ist das? DIN A6 Format, DIN A5, DIN A5, ne?
5, ja.
DIN A5 Format, quer aufklappbar, schwarze Außenhülle innen drin, viel schwarz-weiß mit ein bisschen Farbe, also wirklich sehr, sehr nett gemacht, sehr aufwendig gemacht. Was für bibliophile Menschen auf jeden Fall, also die Bücher mögen und auch.
Bibliophil heißt das?
Ja, das heißt bibliophil.
Okay. Das wusste ich natürlich. Ja, als Liebhaber der Zermonien-Romane von Walter Mörs muss man das wissen. Der riecht gut.
Der riecht wirklich gut. Das ist alles junges Gemüse. Ne? Die Destillerie gibt es noch nicht so lange. Die haben, das sieht man auf dem letzten Bild, angefangen 2015 zu destillieren.
Naja, das ist schon ein bisschen her.
Ja. Aber wir wissen nicht, wie alt der Whisky ist, glaube ich.
Also der ist auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, der ist in der Nase schon recht, der hat, also auf der einen Seite verschlossen, auf der anderen Seite irgendwie fett. Ich finde, der ist total rund und weich, also in der Nase, wenn ich es beschreiben müsste, weich. So ein bisschen Zuckerwatte kommt da raus, aber auch so eine leichte, ich weiß nicht, ein Hauch Zitrus, vielleicht ein bisschen
ja,
Apfel, aber eher alles so. Ich kann es nicht beschreiben.
Ich glaube auch dieses Weizendestill, also dass da 40% Weizen drin ist in der, in der Mashbill, das ist ja außergewöhnlich hoch, kennen wir tatsächlich sonst nur von amerikanischem Whisky oder halt so deutschem Grain oder sowas, ne? Also wenn Korn zu Whisky gemacht wird, deutschem Single Grain.
Total krass, in der Nase merkst du überhaupt keinen Alkohol. Ich habe gerade meinen Zinken richtig reingehalten ins Glas, auf der Zunge, da sagt er mal guten Morgen, grüß dich, aber angenehm. Leider relativ schnell weg. Getreidig. Leichte Bitterkeit am Ende.
Sehr getreidig.
Ja, also es ist wirklich
ein bisschen schokoladig. So hell Schoki. Für mich schon. Ja. Aber Zitrus habe ich auch.
Creme Brûlée oder sowas. So angebrannt, karamellisiert, ja, irgendwas. Auch. Aber so hoch, also kein Vanille, finde ich nicht.
Ich kann ja mal sagen, was hier steht, was drin sein soll. Reife Äpfel.
Würde ich mitgehen, ja.
So Green Pear Skins, also grüne Birnenschale, followed by earthy roasted spice and hazelnuts.
Also
very unusual for Irish whiskey.
Ja, nussig, weiß ich nicht. Also bei Birnenschale gehe ich mit auf der Zunge.
Diese Würze hat, kann man vielleicht in Richtung Nuss interpretieren, so, aber hätte ich jetzt auch nicht.
Also bei Birnenschale gehe ich auf der Zunge mit, weil da hat er wirklich diese Bitterkeit, was ich gerade gesagt habe. Also ich finde die Nase besser als den Gaumen.
Ja, auf der Gaumen, auf der Zunge ist er scharf.
Die Nase ist cool.
Puncht.
Der geht halt, ich weiß gar nicht, ob ich Whisky gesagt hätte. Wahrscheinlich
schon. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage.
Das hätte mir jemand hinstellen können, das ist so hell. Es könnte auch kein Lagerkorn, aber eher sowas in Richtung, vielleicht ein gelagerter Obstbrand auch sein.
Ja, es ist sehr hell, das stimmt. Ich finde, für Obstbrand ist es zu getreidig, ne? Es ist schon sehr getreidig.
Aber erst auf der Zunge, in der Nase ist der schon fruchtig.
Ja. Es ist spannend. Es ist auf jeden Fall so, um vielleicht das nochmal von der politischen Dimension aufzurollen, es ist einer der Menschen, die auf der Ebene der EU auch versuchen, diese Regelung zu kippen, die es gibt, und dass man Irland in Zusammenarbeit mit der EU bei dieser technischen Regelung sozusagen wieder auf die eigentliche Tradition zurückgehen lässt und nicht einen Zustand festgeschrieben hat, den man 2014 hatte. Also das ist ja gut wohl gemeint von einer EU zu sagen, wir müssen den Begriff Irish Pot Still schützen. Ist ja erstmal nicht verkehrt, dass man sozusagen so ein regionales Produkt schützt, indem man so die Bedingungen festschreibt. Ne? die Leute, die befragt wurden, die involviert waren in diesem Prozess in der EU, die haben aber mit dem Thema Irish Whisky und Historie und all diesen Dingen wenig zu tun gehabt. Und die haben einfach nur einen Status quo festgemeißelt.
Aber das ist jetzt die Frage, Irish, also wie definiert man das? Ist das jetzt eine reine Zutatenliste? Das haben die ja offensichtlich gemacht, dass die gesagt haben, okay, es darf nur die und die Zutat rein in dem und dem Verhältnis. Aber für mich persönlich geht es ja, wenn das Ganze Irish Pot Still Whisky heißt, darum, dass es irisch ist.
Genau.
Dass es auf eine Pot Still destilliert wurde. Und genau. Whisky ist ja per Definition nicht an diese eine Getreideart gebunden. Von daher hat er ja schon, haben die ja schon recht.
Aber ja, genau. Also es muss aus, also wenn man das Buch liest, ich habe es jetzt zweimal, ich habe es nicht wirklich komplett alles gelesen, ich habe ein bisschen durchgeblättert, aber es steht halt drin, dass das Getreide aus Irland kommen muss, dass es in Irland destilliert werden muss. Das sehen die auch alles so.
Ja.
Was die nicht sehen, ist, dass Pot Still Whisky unbedingt irisch sein muss. Die sagen, Pot Still Whisky wird eigentlich da gebrannt, wo man nach dieser Art in einem, also es müsste auch German Pot Still Whisky geben dürfen, sagen die. Die sagen jetzt nicht German, aber sozusagen im übertragenen Sinne, die finden, dass Pot Still Whisky als irische Tradition eigentlich nicht okay ist. Das würden die offener sehen und sagen, da wo man nach dieser Art vorgeht, mit lokalen Getreiden in einer bestimmten Art von Mashbill auf einer Pot Still Brennblase, müsste man noch Pot Still nennen dürfen, was man ja nicht darf.
Okay, das ist dann auch der Unterschied natürlich zu Single Malt Whisky, der ja auch im Endeffekt eine Herstellungsweise beschreibt und eben keine regionale.
Genau.
Und wenn ich jetzt sage German oder deutscher Single Malt Whisky, dann kann ich das ja machen, wie ich will. Und aber es ist krass, dass wir gerade darauf kommen, unabhängig. Davon habe ich gestern einen coolen Artikel gelesen. Ich habe den, hatte ich euch geschickt in unsere Whisky-Gruppe bei Dr. Whisky. Der Blog von Kai, du erinnerst dich?
Ja.
Der war auch beim Tasting von Thü mit dabei.
Ja.
Und der ist Historiker und hat.
Ich denke immer gut zu wissen, dass man einen Doktor und, so in der Nachbarschaft hat, dann sind das immer Historiker und Richter und sowas und irgendwie.
Aber pass auf, übelst geiler Beitrag. Der beschäftigt sich oder hat sich mit Whisky in Deutschland beschäftigt. Macht er relativ häufig. Ich glaube, so sein Steckenpferd ist Rye Whisky, weil er der Meinung ist, dass wir hier vor allen Dingen Roggen haben. Und das natürlich sieht man zum Beispiel an den USA. Rye Whisky war das erste, was in den USA gebrannt wurde, aufgrund dessen, dass die Deutschen in Größenordnung auch ausgewandert sind und ihren Roggen mitgenommen haben. Der meinte, um den deutschen Whisky cool zu machen zum Beispiel, sollte man sich vielleicht auf Roggenwhisky konzentrieren, weil wir das gut können. Verstehe ich total. Finde ich auch gut. Machen ja auch viele schon. Und eben gibt es verschiedene Beiträge auch zur Geschichte des deutschen Whiskys. Und ein Beitrag, den er jetzt zuletzt gepostet hat, war sehr interessant. Und da ging es eben darum, was ist denn überhaupt Whisky? Und da gab es in den 30er Jahren zwei in Deutschland gehaltene Gerichtsverfahren dazu, wo das Ganze irgendwie geklärt werden sollte, weil die Schotten im Endeffekt geklagt haben, weil in Deutschland Whisky hergestellt wurde, der Whisky genannt wurde. Und bis dahin war es wohl aber so, dass das Wort Whisky ohne das E verbunden wurde mit eben diesem typischen rauchigen Geschmack, oftmals auch in Sherryfässern gelagert und dann eben auch als damals noch englische Spirituose, gar nicht unbedingt schottisch, weil man quasi als England ganz Großbritannien angesehen hat. Und gab es im Endeffekt Gerichtsverfahren, die dann bestätigen sollten, was ist denn jetzt überhaupt Whisky und was darf in Deutschland Whisky genannt werden und was nicht. Ja, man kam dann dazu, dass man das Ganze eben deutscher Whisky nennen musste, dass dieses in Verbindung mit deutscher Whisky genannt werden durfte. Und was nämlich damals gemacht wurde, war, man hat nach Deutschland schottischen Single Malt importiert und hat das Ganze dann hier in Deutschland erst geblendet zu verschiedenen Blends, aber eben mit Grain hier aus Deutschland. Ja, also hat man im Endeffekt wahrscheinlich einfach einen Korn genommen und hat den verschnitten mit schottischem Single Malt. Hat das Ganze dann rausgehauen, hat Marken kreiert, die den Anschein erweckt haben, dass es im Endeffekt ein schottischer Whisky ist, ne? Irgendwelche schottischen Highland-Bilder und Namen gewählt und so weiter und so fort. Schaut euch den Artikel mal an, ist sehr, sehr interessant. Geht im Endeffekt, ich glaube, von ja, nach Erster Weltkrieg bis 1938 oder so, die Betrachtung, die er da gemacht hat. War ganz cool. Man braucht ein bisschen Zeit, das Ganze zu lesen. Irgendwie nehmt euch eine Viertelstunde Zeit, dann kommt ihr da schön durch. Und das geht ja auch in diese Richtung. Ja? Also das heißt, es ist ja heute noch aktuell dieser Streit, was darf sich eigentlich hier in dem Fall jetzt Irish Pot Still nennen und was nicht.
Ja, und das ist, wird in diesem Buch auch deutlich. Da geht es auch um diese Historie. Und die Coffee Still ist ja eine irische Erfindung.
Genau, Ineas Coffee.
Genau, aber weil das nicht funktioniert hat, ist der in Irland ist der halt nach Schottland ausgewandert oder nach Großbritannien auf jeden Fall. Und dort hat er dann sozusagen Menschen gefunden, die gesagt haben, ey cool, wir können effizienter produzieren und glatter produzieren und sowas. Und da gab es dann auch zwischen Irland und Großbritannien, wenn ich das richtig lese, auch Prozesse, die haben sich irgendwie gegenseitig verklagt und es durfte dann nicht Whisky genannt werden zuerst, sondern Silent Spirit war der Name für Grain Whisky. Steht in diesem Buch hier drin irgendwie. Ja. Und dann am Ende haben sich die Iren damit aber ein Stück weit abgehängt, weil bei den Briten ist halt der das Ganze zu einer riesen Industrie geführt, während die Iren rein auf die Potstill gesetzt haben und rein quantitativ auch gar nicht mitgekommen sind. Viel krawalligere Spirits hatten, dieses Weiche, dieses, was der Grain so mitbringt, dieses Gefällige, konnten die halt nicht liefern und haben sich damit so ein bisschen abgehängt und dann später trotzdem diesen Silent Spirit auch selber zugelassen, um da halt Teil von diesem Geschäft auch mitmachen zu können. Und dann ist halt dieser Irish Whisky entstanden, der ja aus Single Malt oder Potstill Whisky und eben Grain Whisky besteht.
Ja, die waren halt am Anfang einfach stur, ne?
Haben gesagt, genau.
So, ey, wir sind halt hart die Traditionalisten, Whisky wird auf eine Art und Weise gemacht und dieses Neue, was ihr da macht, ist doch Bullshit. Haben da lange nicht mitgemacht und das war, glaube ich, ein großer Fehler, warum wir dann auch ganz, 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 ganz viele Destillerien hatten, die leider das nicht geschafft haben. Und so war ja dann im Endeffekt Schottland numero uno, obwohl das ja eigentlich Irland lange Zeit war, ne? Also ich meine, das auseinanderzuhalten, das war ja sowieso damals noch, zu der Zeit, glaube ich, ein Großbritannien.
Na, es war auf jeden Fall eine Zeit, wo einfach Whisky produziert und getrunken wurde und es diese Brands noch nicht gab. Von den Distillen sowieso nicht. Mhm. Und die Schotten haben damit angefangen mit Hike, mit Johnny Walker, mit wie die alle hießen. Und die Iren haben dann versucht nachzuziehen mit Velvet Cap und da gibt es ein paar historische Marken, die er heute auch wieder aufleben lässt. Aber das ist schon ganz interessant, ne? Wie man das sieht, dass die Schotten waren da immer so irgendwie eine Spur schneller, eine Spur pfiffiger. Und die Iren haben dann versucht, im Nachgang dann irgendwie mitzuhalten und da entsprechend nachzuziehen.
Bedimmts.
Ja, wir haben uns unser Intro vergessen, lieber Tim. Du hast mich gar nicht erinnert. Irgendwie muss ich das in letzter Zeit immer machen. Willkommen zu Damn Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Wir sind schon voll dabei.
Full Druff.
Voll das späte Intro, Junge. Das sind jetzt 27 Minuten.
Ja.
Fast 28.
Sehr gut.
Ja, geil.
Aber spät als nie.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Hier gibt es kein Phrasenschwein oder so, wo man 5 Euro reinstecken kann, aber die wären jetzt fällig gewesen. Aber das würde eh teuer werden für uns. Oder für mich zumindest.
Nice.
Ja.
Wo waren wir stehen geblieben?
Bei Nummer 93, also Mashbill 93.
Das heißt, die haben wirklich hier 93 Mashbills ausprobiert. Ja, ich meine, wenn man probiert, dann kann man das ruhig mal machen.
Das ist eine experimentelle Distillerie. Es gibt in dem Sinne keine standardisierte Abfüllung. Du musst dir vorstellen, Inaugural Release bringen die 4x 0,2 Liter Flaschen raus.
Ja.
Ne? Ist cool. Die sagen halt, man soll halt eine Variation probieren, weil wir ganz viel gemacht haben.
Aber weißt du, an was mich das erinnert?
Die machen so wenig. Ich weiß nicht, das habe ich irgendwo in dieser Videokonferenz, die Mareike gemacht hat, gesehen. Die machen so wenig, das wird auch nie ein großer Laden werden. Das ist eine ganz kleine Destillerie, die rumexperimentiert und macht und tut und das Zeug irgendwie verkauft und Spaß dran hat an diesem Experimental Shit.
Ja, aber ich meine, selbst Thü ist ja aktuell noch auf der Suche nach dem eigenen Distillerie-Charakter.
Ja, da müssen wir nachher auch nochmal drüber reden, ne?
Natürlich.
Natürlich. Natürlich, natürlich.
Phrasenschwein müssen wir wirklich hinstellen, das wird geil.
Ja, das wird vor allen Dingen teuer. Bei jeder Phrase einen Shot. Nein, machen wir besser nicht.
Ich wollte gerade sagen, das wird blöd. Nee, aber ja, für jede Phrase Fünfer ins Phrasenschwein. Es gibt leider keine 5-Euro-Stücken.
Ja, damals, das würde dann so laut klirren, ne? Da müsste man so 3 und 2 Euro da reinwerfen.
So, kennst du noch die 5-Mark-Stücken?
Ja, klar.
Fand ich gut. 5-Mark-Stücken fand ich super.
Die Mashbill 93 gereift in einem Sherry-Cask. 43,1%. Dirt Grain Manifesto Mashbill. Ich finde den Namen Dirt Grain eigentlich nicht so schön. Er meint damit, es steht auch irgendwo in dem Buch drin, dass ja der Grain aus dem Dirt, aus der Erde kommt. Ich finde den Namen Dirt Grain aber nicht sonderlich gut treffend. Egal. Wir waren ja vorhin bei 1838, jetzt sind wir bei 1893. Die Mashbill wurde von J.A. Nettleton in The Manufacture of Spirit, also einem Handwerksbuch über die Herstellung von Spirits oder ja, über die Herstellung von Schnaps, stand das drin, die Mashbill, und die bedeutet, oder die sagt, 46% Barley, 35% Malt, jetzt sind wir in diesem, wo man hin will, laut deren eigenem Manifest, 15% Oat, also Hafer ist das, wenn ich mich richtig erinnere, und 4% Peated Malt. Guckens. Hören Sie mit Peated. Hören's.
Was ist denn heute los, Alter?
Ich weiß auch nicht.
Ja, da ist leicht Peated. Aber sehr leicht.
Ja.
Und also entweder habe ich Corona oder der riecht nach sehr wenig sonst. Der hat ein bisschen eine Walnussnote, der hat ein bisschen was Dunkles, was aber in Richtung, also ganz leichter Hauch Rosine ist es.
Im Sherry fast gereift.
Ja, ne? Aber da ist nicht viel Sherry. Also das ist zum Glück, das finde ich auch gut, nicht wie die anderen jungen Distillen, die halt sofort irgendwie schön PX, nasses Fass. Das hier ist so wirklich sehr, sehr grazil.
Er ist der dunkelste in der Runde, ne? Von den vier Proben, die wir haben.
Ja. Also, das...
Er hat so eine schöne Würzigkeit. So klassische Sherry-Noten, wie man die aus dem Standard kennt, würde ich sagen, hat man nicht. Ich finde, der erinnert mich schon sehr an so einen klassischen Pot-Still-Whisky eigentlich. Finde ich, von der Nase her.
Probier mal. Auf der Zunge, dem fehlt Alkohol. Ich finde, der ist kaum nicht, also weiß nicht, ob ich es bin, aber der ist kaum da. Und sehr schnell weg. Leider. Lässt so ein bisschen Bitterkeit da. Ein bisschen Sternfrucht habe ich komischerweise, was ganz interessant ist. So was spritzig. Das ist Zitrone, aber nicht Zitrone, weißt du? Zitrone
ohne sauer zu sein. Er hat 43,1, ne? Das ist der mit der niedrigsten ABV in dem ganzen Set.
Okay.
Pfeffrig. Ich finde, jetzt hat man auch so ein bisschen leichte Sherry-Noten. Ganz im Hintergrund so dunkle Früchte, ein bisschen nussig, so. Genau. Und kommt so alles so ein bisschen am Rande durch. Diese Sherry-Noten, so, die man bekommen kann. Aber du hast recht. So von der Konsistenz her würde ich denken, das ist ein Redbreast 12 mit 40%. Also nicht vom Geschmack her, der ist ja natürlich intensiver als das hier oder anders noch. Aber so von der Art, wie stark der ist. Der ist sehr. Ich weiß nicht, wie er vielleicht mit 46 wäre oder so. Das kann man ja immer leicht sagen, der wäre in stark besser. Aber er kommt jetzt erstmal relativ weichgefällig rüber und ich habe jetzt nur noch so ein ganz bisschen Bitterkeit auf der Zunge.
Wie gesagt, mich hat es
sehr schnell weg.
Zitrone ohne Zitrone. Also diese Sternfrucht hat das, dass du so eine angedeutete Säure hast, die nicht da, die aber dann irgendwie doch nicht da ist. So eine ganz hauchsüße, was da ein bisschen mitschwingt. So sehr, sehr filigran. Also ist schon abgefahren. Und ich hätte gerade gerne das Ding, kann ich mir richtig gut vorstellen, in einem 1920er Blendersglas, weil ich glaube, da kommt richtig viel raus, dass das Glas dann noch was rauskitzelt und Ich glaube, das ist einfach einer, den muss man mit großen Schlücken genießen. Da, also, weiß ich nicht, ja, 4 cl-Schlücke.
Wir gießen jetzt ein und verkosten auch. Ne? Wir machen jetzt nicht das, was wir normalerweise machen, dass wir die auch ein bisschen ziehen lassen, sondern wir nehmen die jetzt direkt raus. Vielleicht kennen wir ja bei Sherry Whisky, dass man die auch ein bisschen stehen lässt. Wir lassen unsere Gläser auch nochmal stehen.
Ja.
Das ist jetzt, sind keine großen Proben, aber es reicht so für so, ich würde mal sagen, so 1 bis 1,5 cl pro Glas. Ich würde mal denken, das sind 3 cl in jeder Probe, dass wir jeder so 1,5 haben. Und dann kann man ein Schlückchen hier jetzt in der ersten Runde nehmen und dann können wir vielleicht nachher nochmal ein Näschen reinhalten.
Ich lasse mein Glas stehen,
genau. Genau, das mache ich auch.
Das stimmt. Dirt Grain. Ja, ich dachte erst, es ist irgendwie ein Hip-Hopper oder so, der auf einmal Whisky macht.
MC Dirt Grain.
Dirt Grain. Dirt Grain.
Dirt Grain. Dirt Grain, komm her, du. Dirt Grain. Nee, aber ich finde das schon in Summe ein cooles Projekt, auch wenn ich nicht glaube, dass ich mir für, was weiß ich, jetzt 300 Euro hier irgendwie so eine Flasche kaufen würde, ne? Wenn es denn die überhaupt gäbe. Ich weiß auch gar nicht, ob die so weitermachen mit diesen 0,2 Liter Boxen. Ja, das ist auf jeden Fall deren Manifest, das ist der Einstieg, da zeigen sie, wo sie hinwollen, was die Idee von dem Ganzen ist.
Ja? Ich muss dir mal noch einen Schluck geben, warte mal, das ist sonst unfair.
Ach, du hast dir zu wenig reingemacht. Das ist gut, passt doch. Na, wir peitschen hier durchs Programm, aber das ist okay. Finde ich fein. Mashbill Nummer 8. 50% Malt, 35% Barley und 15% Hafer. Von 1908, also wir schreiten in der Zeit weiter voran. On Whiskey and Other Potable Spirits von 1908. Es ist übrigens interessant, da wird jemand zitiert, der sich da 1908 aufgeregt hat und der fragt, why is this commission composed mainly of Englishmen, seeing that whiskey is manufactured mainly in Ireland and Scotland and that Englishmen know nothing about whiskey except consumption of it?
Ja, dann müssen sie ja wissen, wie der Hase
läuft. Ne, also die Leute, die da was festgelegt haben 1908, das waren Engländer und keiner von denen kam aus der Whisky-Industrie, sondern die kannten Whisky nur vom Saufen, aber haben da die Regeln festgelegt für die Schotten und für die Iren. Interessant.
Ich habe gerade nochmal in den Mashbill 93 reingerochen.
Der kommt, meinst du? Der kommt jetzt?
Der kommt und weißt du, woran der mich erinnert hat? Ich habe mal einen ganz, 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 ganz alten Artback getrunken, der leider seinen Rauch quasi verloren hat.
Da hattest du letztes Mal, glaube ich, vorhin erzählt, als wir den 77er hatten. Da hattest du, glaube ich, von diesem Artback auf der Messe, der halt durch war.
Der war durch, der hatte ja kaum noch Rauch. Und das ist so, der hat so einen Hauch Rauch noch hier. Das riecht, das geht in Richtung sehr, sehr alt und...
Ich finde auf jeden Fall, jetzt kommen diese alten Ledernoten und sowas kommt da jetzt hoch. Ne?
Der ist spannend, dem muss man Zeit geben. Ich bin froh, dass ich noch einen guten Schluck hier im Glas gelassen habe.
Genau.
Das darf man noch ein bisschen Sauerstoff.
Also jetzt, wo wir so mittendrin sind, die Hälfte verkostet haben, nochmal ganz lieben Dank, liebe Mareike, dass du das möglich gemacht hast, dass wir so ein nettes Set haben. Irish-Whiskys.de oder Irish-Whisky.de? Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Irish-Whiskys.de mit EY. So, jetzt haben wir es auch richtig gesagt. Vielen Dank. Die dritte Mashbill ist die Mashbill Nummer 8, hatten wir, habe ich ja gesagt, was für eine das ist. Und es ist ein Bourbon Cask, 45,3%.
Herrlich. Was war dabei?
Classic Malt Bourbon Cask. Oat. 50% Malt.
Wo habe ich denn mal
Oat? 35% Barley, 15% Oat.
Koval.
Ich wollte es gerade sagen, Koval hat Oat, glaube ich, auch.
Koval und die haben ja so verrückte Getreidearten, da war auch irgendwas anderes dabei. Warte, was war denn das? Hirse.
Hirse, genau. Ja, da gibt es so Four Grain, hatte ich mal, glaube ich, eine Flasche von, einen halben Liter. Da ist auch Oat und so ein Zeug drin, ja.
Koval ist eigentlich auch cool. Nö, finde ich gut, aber das ist ja im Endeffekt, das zu verwenden, zeigt ja auch nur, du glaubst doch nicht, dass früher als in den Anfängen der Whisky-Produktion die Farmer das quasi zur Haltbarmachung ihrer Getreide genutzt haben, dass die nur ausschließlich Gerste genutzt haben. Da hast du einfach reingehauen, was es gab.
Es steht sogar in dem Buch drin, dass selbst in den Destillerien einfach das gebrannt wurde, was da war.
Na klar.
Da wurde nicht sozusagen, also gerade in den Anfangs, im 19. Jahrhundert, wurde nicht destilliert, also da wurde, wenn es möglich war, stand da, wurde natürlich auch destilliert nach gewissen Mengen, aber ansonsten wurde destilliert, was verfügbar war.
Ja, klar.
Es sind ja auch Zeiten gewesen, wo jetzt nicht, glaube ich, immer alles bis ins Letzte möglich war zu beschaffen, und da hat man halt das genommen, was man zur Verfügung hatte. Man braucht natürlich einen gewissen Teil auch Malt, ne, ist klar, wegen der Enzyme und so, aber ich glaube, dass diese gesamten Mischungen auch da stark variiert haben. Gerade wo das noch nicht so industriell genutzte Produkte, die dann wiederum in so eine Konstantheit im Produktionsprozess haben mussten, weil es das noch nicht gab, war das da wahrscheinlich viel entspannter. Mhm. Und da war man dann immer, oh, ist was Gutes rausgekommen, super.
Ja,
das Fass stellen wir mal für die Geschäftsführung beiseite. Das kriegt nicht der Bauer um die Ecke oder der Blender oder die Kneipe. Ne? Also von daher.
Hier hat man schön, ja, das Bourbonfass kommt raus, man hat eine schöne Vanillenote.
Der erinnert mich an so einen jungen, wirklich tatsächlich jetzt an so einen jungen Thü-Whisky
Bourbon-Cask. Ja, also der ist, hat noch Brennereicharakter, das ist alles ein bisschen metallisch noch, was ich sehr mag. Der ist auf der Zunge, hat eine sehr, sehr angenehme Stärke. Aber auch da, der hat so eine.
Der hat eine schöne Süße.
Die Süße ist angenehm, das geht auch aus so einem leichten Touch Honig.
Mhm.
Ja, das ist ganz angenehm, das kommt hier so mit durch.
Zitrone habe ich ein bisschen.
Ganz hoch. Wenig.
Ja, so ein Hauch, so ein ganz, so eine leichte Säure.
Ja. Ja.
Vielleicht ist es auch eine andere Frucht, aber es ist eine säurehaltige Frucht auf jeden Fall, finde ich.
Nee, es kann, also ich würde so in Richtung wirklich Zitronenabrieb gehen. Es hat nämlich eine leichte Bitterkeit auch mit. Da kommt das schon hin, so in Kombination, aber mehr nicht. Also der ist halt so straightforward. Ne? Also alle im Übrigen, die haben so 2-3 Noten, das war's.
Wie gesagt, das sind alles sehr junge, sollen alles sehr junge Destillate sein. Der hat das in diesem Stream gesagt. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie gesagt, ich habe da nur mit einem Ohr zugehört. Weil wenn man die Leute verkosten sieht und schnüffeln sieht, das ist ja jetzt auch nicht so spannend für jemanden, der sein Set noch irgendwo bei der Post unterwegs liegen hat. Deswegen war ich nicht ganz dabei. Also zumindest dann später, als in die Verkostung ging. Aber ich finde sowas immer super interessant. Ich freue mich immer über solche Dinge.
Mhm. Ich finde es halt krass. Mhm. Die sind halt wirklich, also nicht die kleinste Fehlnote da drin. Ne? Das ist fast langweilig, weil die so ausgewogen sind. Balanciert. Das süße Säurespiel ist total super. Der Alkohol hier bei dem ist sehr, sehr angenehm. Der ist nicht zu schwach. Der hat eine leichte Schärfe.
Kakao.
Mhm. Backkakao wieder. So ein bisschen, ja.
Nicht krass bitter, aber so diese staubig, trocken.
Ja. Stimmt, auf der Zunge dann wirklich schon trocken. Ja. Ne?
Mhm. Ganz leichte Mineralität. Schön. Aber du hast recht, das ist nicht super komplex.
Nee.
Dafür ist es auch zu jung, glaube ich.
Ja.
Es ist extrem getreidegetrieben, finde ich. Also alle drei.
Was ja aber cool ist.
Das ist ja auch die Idee davon. Und von daher, das finde ich, ich habe nur noch Backkakao im Mund hier gerade. Vielleicht, weil ich es gesagt habe.
Nö, geht so. Bisschen.
Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich meine, das ist bestimmt cool, wenn du in so einer Experimentierbutze arbeitest, ne? Also die eigentlich gar nicht auf den Standard hin zuarbeiten oder irgendwas, sondern einfach nur immer, jetzt nehmen wir die Mashbill, okay, jetzt haben wir einen Destillierungsvorgang, jetzt nehmen wir die nächste Mashbill und dann nur am Rumexperimentieren sind. Ich finde das ziemlich, ziemlich cool.
Das ist schon cool, aber
wenn das sozusagen dein Daily Life ist, dass du halt alles ausprobierst wie ein Verrückter.
Ja, aber dann kannst du halt alles hinstellen wie ein Experiment.
Ja, ich meine,
die Handwerkskunst besteht ja darin, auch irgendwo mal zu sagen, okay, wir haben uns jetzt hier auf, also das ist, also ich würde mich schon freuen, wenn es da einen Standard geben würde, wo man sagt, okay, man kann da immer drauf zugreifen und man mag den vielleicht. Alles, was experimentell rundherum ist, ist natürlich cool, aber wenn das nur ist, dann ist es schon fast langweilig.
Guck mal, ja, weiß ich nicht. Also das ist die Frage ist natürlich, wie man dann weitergeht. Ne? Vielleicht sagt man auch, okay, wir haben jetzt hier so eine Handvoll Mashbills gefunden, die uns begeistert haben, in Kombination mit irgendeinem Fass. ne, wir probieren jetzt die Mashbill nochmal mit einem anderen Fass aus oder was auch immer. Ne? Das kann ja sein, dass man dann sagt, davon produzieren wir jetzt einfach mal 10 Fässer.
Ja, aber die brennen ja, ja jetzt auch schon seit 8 Jahren.
Ja, wie gesagt, 100 Mashbills, ne? Also 93 Mashbills haben wir hier. Das ist die Mashbill 93 war der zweite.
Steht da irgendwas zu, apropos Mash, zu Fermentationszeiten und sowas?
Nö. Steht auch was zu, doch, steht auch was zu Fermentation. Habe ich aber jetzt gerade nicht auf dem Schläger.
Ja, nicht so schlimm. Aber das wäre ja auch interessant zu wissen, wie da so der Ansatz ist, weil mir fehlt so ein bisschen, ich hatte, was mir jetzt aufgefallen, außer ein bisschen Zitrus, noch keine Frucht weiter. Am Anfang ein bisschen Apfel.
Ne? Also die schreiben irgendwo, Fermentation is the place where the magic happens. Das, daran erinnere ich mich noch. Mhm. Also Fermentation is the place where the magic happens. Aber ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schläger, wo das in diesem Büchlein war.
Halb so wild.
Und die philosophieren viel über die Getreidesorten. Also welche davon, welchen Impact haben. Also da gibt es ein eigenes Kapitel.
Ja.
Also einmal über Malt, einmal über Oat, über Barley, über Wheat und über Rye, Hafer, Oat, ne? Also was sozusagen der Impact aufs Destillat von diesem speziellen Getreide ist.
Das ist ja wiederum cool.
Da geht es ziemlich viel drum. Und was sie da so herausgefunden haben bei der Bastelei. Nee, Temperaturen.
Ich müsste jetzt auf der Aufnahme drauf.
Ja, die schreiben halt auch, ne? Die Länge der Fermentation und die Temperatur der Fermentation ist wichtig. Aber hier steht halt nicht, nee, where the magic, it's where the magic happens, aber steht nichts zur Fermentationszeit.
Naja, halb so wild. Aber wird nicht ewig lang sein. Vielleicht brauchen sie
fürs zweite Buch ja nochmal ein bisschen Inhalt.
Das stimmt. Nee, wird nicht so ewig lang sein, kann ich mir vorstellen, weil dann, ich glaube, wenn die wirklich jung sind und die sind ja auch so ein bisschen, wie auf Englisch würde man sagen, spirit-driven, dann würde man, glaube ich, auch noch mehr Früchte irgendwie rausschmecken.
Bei langen Fermentationszeiten meinst du?
Ja.
Ja, das könnte sein.
Dass es halt so ein bisschen tropischer wird, dass man auch mal eine Litchi dabei hat. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Auch
mit dieser Litchi hier.
Licious.
Auch mit dieser Litchi.
Licious, sagen die Leute manchmal. Jetzt kriege ich die letzte Flasche nicht raus. Die soll nicht getrunken werden. Das ist jetzt Mashbill 1915.
Mashbill nicht von 1915, Mashbill 15. Ach so, und auch Mashbill 15 von 1915.
Natürlich, das wusste ich natürlich.
Und inspired by die Allmanns Distillery.
Sagt der Allmann.
Sagt der Allmann. wahrscheinlich Allmanns Distillery Bendon aus Cork. This mash bill is fascinating piece of distilling history. Not only is it interesting as it uses all 5 grains, it gives us evidence of how whiskey in rural Ireland was made.
Siehste?
1915. Also, es sind 40% Barley, 30% Malt, 15% Oat, 12% Wheat, 3% Rye.
Der riecht gut.
Und ich kann dir auch gleich was zum Fass sagen. Da muss ich immer wieder ins Netz gucken.
Ah, der hat eine schöne Nase.
Im Rye Cask. Also im Rye Cask auch gereift. 44,2%. Ja, Mashbill 15. 44,2.
Wir nehmen jetzt einfach weiter auf. Ich habe gerade kurz einen Schreck bekommen, weil auf unserem Gerät steht Write Error. Wir machen einfach weiter. Das ist schon mehrfach passiert.
Ich wirklich?
Hoffe, ja, das habe ich dir noch nie gesagt.
Ist das, hast du zwischendurch mal drauf geguckt? Das war bei Minute 47 noch nicht, ne? Oder? Du hast ja zwischendurch mal drauf geguckt.
Nö. Ich gucke ja nicht mehr drauf.
Nee, du hast auch zwischendurch mal geguckt, oder Minute 27, wo das Intro kam.
Ach so, stimmt.
Da war aber noch kein
Wild Error. Nein, aber das passiert manchmal.
Okay.
Warte mal, wer war das? Kennst du noch Darkwing Duck? 2, 1, Risiko.
Kenne ich nicht.
Ach, schade.
Ich kriege jetzt hier gerade einen Herzklappenabriss. Ne? Kannst du schon mal einen Notarzt anrufen? Mich direkt in die Notaufnahme karren. Anstoßen.
Oder hat er eine geile Nase?
Der hat eine wirklich schöne Nase.
Ah. Oh. Und der Right Arrow ist whack.
Rydish.
Ja. Alles wieder gut.
Alles wieder gut.
Alles wieder gut.
Ich kriege hier gleich wirklich Schweißperlen auf der Stirn.
Es fängt an zu zittern.
Und dabei hatte ich doch schon Alkohol.
Wir brauchen einen Defi. Nein, war Spaß.
Genau, ich fasse mal einfach in den Toaster. Kann nicht verkehrt sein.
Solarium.
Genau.
Nein, also die Nase finde ich gut. Gefällt mir.
Ich finde, man hat hier auch Früchte. Jetzt habe ich das also auch in der Nase schön Früchte ein bisschen.
Mhm. Und das geht jetzt auch so ein bisschen, also in eine unreife Steinfrucht. Sowas wie eine unreife, wie heißen die Teile?
So einen harten Pfirsich oder sowas?
Genau. Marille hätte ich jetzt gerne. Eine unreife Marille. Wenn reinbeißt und die ist noch zu sauer. Sowas. Unreife Pflaume, so eine helle Pflaume. Kann auch sein. In so eine Richtung geht das. Die hat ganz, ganz wenig Zucker, dadurch ist aber so ein ganz frisches Aroma. Und gleichzeitig schön würzig.
So fresh and so clean, clean. Also clean sind die Destillate alle total, ne? Mhm. Also das ist so, also das ist überhaupt nichts dreckig und oder schlecht produziert. Das ist alles so crisp und sauber.
Und aber point der point. Ist der erste, der auch so einen wirklich eigenen Charakter hat. Auf der Zunge. Finde ich total cool. Wenn ich mir den jetzt vorstelle mit 46 oder vielleicht, oh, schön. Uha, haben sie den letzten? Jetzt wahrscheinlich zu Recht so zum Schluss. Der ist cool. Leider zu
fruchtig.
Mhm.
Pfirsich.
Mhm.
Mhm. Deine komische Litschi hier, hätte ich fast gesagt.
Lisches.
Very lisches.
Stimmt. Nee, den finde ich schön.
Mhm. Man merkt die Jugend, ist ein bisschen, man merkt auch den Alkohol, finde ich, bei dem.
Aber der ist auch wieder, also ich finde es gerade cool, in Verbindung mit so einer leichten Mineralität.
Hat so einen ganz kleinen Hauch von amerikanischem Whisky, finde ich. Vielleicht rede ich mir das auch ein wegen den Rye Cask.
Was Frisches meinst du? Oder was meinst du?
Dieses Minzige.
Genau. Ja, das habe ich auf jeden Fall, sowas Minziges. Mich hat das jetzt erinnert an Garrison Brothers oder sowas. Sowas, die haben auch sowas Minziges, Ätherisches gehabt, ne? Das stimmt. Na guck mal, da ist ja wieder der Right Arrow.
Ansonsten riecht er auch ein bisschen gesetzt schon so, wenn man da dran schnüffelt.
Mhm.
Mhm. Vielleicht durch die Fruchtnote habe ich das Gefühl, der ist älter. Ich habe in der Nase eine schöne Fruchtnote. Mhm. Und ich habe das Gefühl, deswegen glaube ich, dass der älter ist als die anderen.
Ich habe gerade ein bisschen größeren Schluck genommen. Mhm. Der ist, ich weiß nicht, das ist halt, also ne, das ist so ein bisschen auch Whisky neu gedacht irgendwie oder also irgendwas dazwischen.
Whisky neu gedacht. Jetzt werden hier aber wirklich die ganz großen Kategorien aus dem Schrank geholt hier vom Tim.
Ja, ich sehe jetzt als Beratung an, ich nehme 1000 Euro die Stunde. Nein, ist schon ganz cool. Also den finde ich ganz gut. Ist mein Favorit, ja. Also
die Mashbill 15.
Mashbill 15.
Also es gibt dieses Set noch, also nicht dieses Probierset, was wir haben, sondern das Originalset. 4x 0,2 Liter bei irish-whiskies.de Dirt Grain Manifest Box mit Büchlein 250 Euro. Muss man halt sich tatsächlich überlegen, weil das ist natürlich schon echt Kohle. Für einen Inaugural Release, für dieses ganze Drumherum, ist es vielleicht jetzt im Vergleich, was andere neue Destillerien für ihren Inaugural Release in Irland raus, was
die Kannst du einfach Erstabfüllung sagen?
Ist es vielleicht okay oder im Vergleich, im Rahmen, aber es ist natürlich viel zu teuer für das, was es bietet. Viel zu viel Geld.
Objektiv gesehen, ja.
Also ein Karton für einen 100er mit 0,8 Liter drin oder für 120 fände ich irgendwie fair, aber 250 finde ich too much. Ist einfach zu viel. Finde ich. Aber gut.
Also meiner Meinung nach sollte jede Brennerei, die neu am Markt ist, Whisky verschenken. Damit sie erstmal.
Machen sie ja. Haben sie ja gemacht hier. Ne? Wir haben ja jetzt wunderbare Box bekommen. Also sie haben ja was. Ich habe sogar noch ein Buch geschenkt bekommen, in dem der, wenn man die zur ersten Seite, nee, zur zweiten Seite kommt, wo so diese ganzen, wer es gedruckt hat, etc. steht. Dann steht hier noch ein Recommended Resale Price 20 Euro in dem Büchlein. Recommended Resale Price 20 Euro.
Ja, die UVP ist ja Schall und Rauch.
Ja, steht in sogar im Buch drin. Nein, also ist schon alles nett gemacht, aber ja, wie gesagt, ja. Man muss ja das auch zumindest sagen. Ne? Also wer jetzt losrennt und jetzt begeistert ist, ja, ich finde das cool. Würde ich mir jetzt nach dem Tasting die Box kaufen? Nein.
Da geht draußen direkt.
Da geht draußen direkt eine Sirene an hier.
Zugriff.
Shop leer gekauft bei Mareike. Nein.
Nein, ich finde es total interessant. Also wie gesagt, ja, der letzte hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und die anderen, die lasse ich hier noch ein bisschen stehen und probiere dann auf jeden Fall nochmal. Cooler Ansatz.
Es ist nicht klar, was kommt. Ne? Also ob jetzt eine Großflasche kommt oder ob jetzt wieder ein Box kommt oder ob der jetzt einzelne 0,2 Flaschen kommt, man weiß es nicht. Ne? Das ist noch nicht klar. Weiß nicht, ob die sich selber da schon so klar sind, aber das ist sozusagen jetzt der erste Step, wo sie mal darlegen wollen, was die Idee von dieser Destillerie ist. Und da auf dem baut man jetzt quasi, auf diesem Manifest baut man jetzt weiter auf. Ist halt, finde ich, ist auch ein bisschen so ein Kopfthema hier. Ne? Spirituose als verkopftes Ding so. Aber hey, warum nicht?
Ja, aber
muss es geben. Ich finde schon, dass es da den verrückten Professor, der da irgendwie in seinem Destillerielabor so Kleinstmengen herstellt, finde ich auch cool. Ey, es gibt auch Westcork, die machen irgendwie, die produzieren Whisky für den Lidl und füllen da in einer Sekunde 10 Flaschen ab, weißt du? Also von daher.
Nee, also was mir gerade so in den Kopf kommt, ist, es kommt so rüber, als wollten die trotzdem, obwohl die experimentierfreudig sind, dieses irische Whisky ist mild transportieren. Da ist keiner krawallig von. Ich würde mir mal, und wir haben vorhin drüber geredet, dass ja im Endeffekt der irische Whisky krawalliger war, als damals dann, als der Schritt getan wurde zu Blended Scotch zum Beispiel, dass der irische Whisky krawalliger war als der Blended Scotch. Und da wünsche ich mir doch eigentlich den Schritt zu ein bisschen mehr Mut und ein bisschen krawallig und es darf auch mal kratzen und es darf auch mal fett sein.
Also das ist jetzt die große Frage. Was ich persönlich nicht gut finde, also was ich nicht mag, also ich muss anders formulieren, was mir nicht schmeckt, sind junge Potstill-Whiskys bis dem, was ich jetzt hier habe. Also ich habe junge Potstill-Whiskys probiert von Teeling, ich habe die probiert von Kilbeggan, ich habe die probiert von
Glenderloch
und weiß ich gar nicht, ob die auch einen Potstill haben, keine Ahnung. Aber mir fällt es auf jeden Fall bei, also ich weiß es auf jeden Fall von Teeling und von Kilbeggan habe ich probiert, da erinnere ich mich jetzt dran.
Ja.
Das ist so grün, bissig, scharf, unreif auf der Zunge. Ich fand die nicht, mir haben die nicht gefallen. Ich fand die nicht gut. So, und da habe ich immer gedacht, Potstill muss eigentlich alt sein. Ne? Redbreast, 12 Jahre Minimum. Powers, 12 Jahre oder so, weißt du? Also, weißt du, was ich meine? Ne?
Ja.
Alter Kram.
Ja.
Die Spots, die auch irgendwie. Jetzt
hab ich einen Schreck bekommen.
Die, unsere Katze.
Ja.
Die Spots, die halt auch irgendwie älter sind. Das hier ist jetzt junges Zeug und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass da ein unreifes, krawalliges Produkt drin ist. Die schmecken halt jung, aber die schmecken nicht bissig unreif.
Ja, weil genug Wasser drin
ist. Gar nicht. Ja, aber nee, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Also wenn du die ersten Teelings, die sind auch mit 46 oder so abgefüllt.
Ne? Okay.
Die kriegst du echt nicht durch den Hals. Also das ist wirklich nicht schön.
Vielleicht können die einfach brennen jetzt hier.
Was apropos auch immer Teeling. Die machen. Vielleicht ist es ja auch ein Teil Mashbill ein Thema. Ich weiß es nicht. Also vielleicht hilft ja eine etwas intensivere Ausreizung dieses Non-Barley-Non-Malt-Parts, um so ein Destillat ein bisschen gefälliger zu machen. I don't know. Aber ich finde es auf jeden Fall insofern auch spannend, dass ein junger Potstill-Whisky easy ist. Ne? Und nicht einem gleich das Gesicht verziehen lässt.
Ja.
Also für mich jetzt das Learning auch da aus der Nummer hier.
Das stimmt. Wo du gerade Teeling sagst, hast du mitbekommen, dass Teeling verkauft wurde?
Nee.
Also seit 2017 war ja schon so, dass Bacardi quasi einen Anteil an Teeling gehalten hat. Ja, die haben ja irgendwie, sind da eingestiegen. Und
John Teeling hatte doch damals Cooley verkauft
und
Teeling gegründet.
Ja.
So. Und jetzt hat er Teeling verkauft?
Ja. Familienbetrieb. Teeling wurde komplett an, ich glaube, es ist Bacardi, verkauft. Das Ganze, ich glaube, zum Ende jetzt des Jahres wird das dann so komplett umgesetzt.
Mhm.
Ja, voll verrückt. Schade, ne?
Ja, weiß ich nicht, aber die haben ja auf jeden Fall, sind ja gerade erst in den Anfängen ihres eigenen Pot-Still-Whiskys, ne? Also den gibt es ja jetzt, weiß ich nicht, in Batch 4 oder Batch 5, ich verfolge das nicht so genau, ne? Aber die haben ja erst 2-3 Jahre einen Pot-Still-Whisky auf dem Markt, ne? Den sie gerade mal mit 3 angefangen haben, also der müsste jetzt 5-6 Jahre alt maximal sein.
Ja.
Und das, die Idee war ja eigentlich sozusagen von John Teeling nochmal eine eigene Pot-Still-Brand dazu kreieren. Ja, und er hat ja gesagt, wir verkaufen halt das Fasslager leer in der Zeit mit dem ganzen Kuli-Kram.
Ja.
Und leben davon und lassen viel liegen. Vielleicht hat er das jetzt wieder genauso gemacht und wie bei Kuli und behält das Fasslager und hat nur die Brennanlage.
Nee, verkauft. Also Bacardi hat ja schon 40% gehalten.
Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, seit 2017. Da stand das schon mal irgendwo rum. Und ich weiß nicht, wo ich das letztens gehört habe. Auf jeden Fall wurde jetzt der Rest komplett auch wieder, ich sag mal so, weiterverkauft. Und die haben jetzt quasi nochmal den Absprung geschafft und haben dann wieder zu einem wahrscheinlich sehr guten Zeitpunkt, die haben ausgesorgt.
Ja, das haben die sowieso, aber ey, komm.
Finde ich schade drum, so ein bisschen irgendwie. Ich fand Teeling irgendwie war so für mich bisher, obwohl es auch immer noch sympathisch, aber.
Ja, ich würde das jetzt auch gar nicht so sehen. Also es ist ja überall, gibt es Kooperationen. Man muss auch, glaube ich, sehen, dass so kleine Destillerien, die sind halt ja den Einflüssen von außen halt sehr stark auch ausgesetzt. Ne? Nicht umsonst hat Stauning einen Teil an Diageo verkauft. Ne? Und die holen sich natürlich auch große Brüder, ne? Die dann da auf dem Markt mitmischen können, ne, die Distributionskanäle haben, die globalen Sale umsetzen können, die Marketingkampagnen machen können, die Funding haben für all diesen ganzen Kram, den man braucht, um seine Brand auszubilden. Das hat ja so eine kleine Scheißdistillerie alles nicht. Ja, und von daher geht man dann solche Kooperationen ein, die sagen, hey, wir wollen dafür aber einen Anteil an deiner Bude haben. Und dann gibt man denen halt irgendwie was für viel Geld, was jetzt auch nicht so schlimm ist erstmal.
Mhm.
Und dafür sorgen die dafür, dass dein Zeug in jeder Bar steht. Kann, ne? Und vielleicht ist es tatsächlich irgendwann so, dass man sagt, ach scheiße, jetzt habe ich hier so viel Verpflichtung mit dem ganzen Bums, weil jetzt ist Bacardi hier drin und jetzt erwarten die von mir das und das und das und das. Ich verkaufe den Laden lieber. Kann auch sein.
Ja.
Weiß man halt immer alles nicht. Ne? Kann sein, dass der John Teeling um die Ecke kommt und sagt, ich habe jetzt hier eine neue Destillerie gegründet. Wer weiß das schon. Ja, könnte alles sein.
Ja.
Ja, auf jeden irgendeine Fall alte sehr, aufgekauft sehr, irgendwie. Und,
sehr, sehr interessant,
ja.
Was da gerade wieder los ist. In der ganzen Szene.
Szene.
Szene. Die Szene putzen.
Szene putzen?
Sorry, Phrasenschwein.
Finde ich sehr gut. möchte dir noch einen Blinden anbieten. Und du kannst mal in der Zwischenzeit über unser Tasting erzählen, was wir hatten.
Natürlich.
Natürlich. Oh, ich gieß mal rein und du erzählst mal ein bisschen.
Ja, ist jetzt schon, ich glaube, 2 Wochen her. Da hatten die feinen Herren der Tü Distillery ein paar Blogger, Vlogger, Podcaster und auch andere Schreiberlinge eingeladen zu einem kleinen Tasting. Es gab insgesamt, Olli, lass mich lügen, 6. Ja. 6 Qualitäten zu verkosten. Alle komplett eigentlich unterschiedlich, eigenständig. Von nicht geturft, aber rauchig. Ja, über verschiedene Fässer, über viel Fasseinfluss, wenig Fasseinfluss, älter, jünger. Und Ziel der ganzen Sache war es, für das nächste Tasting, was im Endeffekt für die Fans von Tü angeboten wird, eine Abfüllung, also ein Fass rauszusuchen, das dann für das Tasting abgefüllt wird und dann die Samples rausgeschickt werden können, weil das wusste ich gar nicht, dass das wirklich so viele Leute sind. Das sind ja wirklich wahnsinnig viele Leute, die an den Tastings teilgenommen haben online, was ich super cool finde. Und genau, da wurde uns die Ehre zuteil, da quasi mitentscheiden zu dürfen. Und wir haben einen wunderbaren Abend verbracht. Das Schöne war, das Tasting war nicht so fokussiert auf Jakob und Andreas, sondern eher auf diejenigen, die teilgenommen haben. Die beiden haben immer natürlich kurz was zu den einzelnen Whiskys erzählt und dann ging es aber auch schon ans Verkosten und dann haben wir einfach wirklich in der Gruppe diskutiert online und jeder hatte wirklich seine Redezeit, konnte seine Meinung äußern, viele Diskussionen sind entstanden, viele Leute fanden Sachen gut, manche vielleicht nicht so gut und es war echt total cool. Es war ein total schöner Abend und es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht, die Abfüllung so ein bisschen auseinanderzunehmen. Und am Ende, ich weiß gar nicht mehr, welcher es wurde, kannst du dich erinnern, was für ein Fass abgefüllt wurde?
Na, es sind zwei von den Whiskys, die wir probiert haben, sind fürs für das Tasting für das große Tasting freigegeben worden. Also für dieses nächste große Online-Tasting. Und das war dieser Malt Mod Brother, also dieses Malz, Karamalz-Monster. Und dann und auch dieser Grain Whisky, also die beiden verrückten Mash-Bills, die wir hatten quasi. Ne? Also man muss, also es waren zwei eher klassischen, Anführungsstrichen, klassische Typ-Whiskys. Dann kamen zwei sehr verrückte Mashbills und dann kamen zum Schluss zwei Peated, also nicht Peated, aber rauchige Qualitäten als 5 und 6. Und das war, also ich war unheimlich begeistert. Mich hat das total geflasht, der Abend.
Das war richtig cool, ja.
Die Whiskys sind alle durch die Bank ein absolutes Erlebnis gewesen, für mich so. Auch so diese Journey über die sechs Stück und so, und da ist so viel passiert und das war echt gut, ne? Das war wirklich toll.
Und da muss ich sagen, die trauen sich was, die haben Kante, die sind auch mal, die gehen ein bisschen dahin, wo es weh tut, wo die auch selber wissen, das haben sie auch gesagt, ja, der schmeckt nicht jedem, das ist uns bewusst, finden wir halt geil, ja, versteht, eine coole Fässer, Fassqualität, Alter, was die für gute Fässer rangezogen haben. Ich erinnere mich an den einen aus diesem, was war das, ein Oloroso? Ah, ich kann mich schlecht erinnern.
Ich habe die Proben leider jetzt nicht, die habe ich oben stehen, die leeren Dinger, aber.
Richtig cool.
Es waren Sherry-Fässer dabei, es waren Bourbon-Fässer dabei, es waren, wie gesagt, sehr Getreide, also Malt-dominierende, also dieser Karamalz-Whisky, das war so ein krass funky Zeug. Da haben viele gedacht, die hätten irgendwie auf Espresso-Bohnen gekaut und parallel Lakritz und ich weiß gar nicht, was da alles für Noten kam. Es war wirklich verrückt. Es ging richtig gut ab und die Variation war groß. Die Whiskys waren alle zwischen 4 und 5 Jahren alt, also auch junges Zeug. Mhm. Aber Tü-Whisky ist in dem Alter auch absolut trinkbar und bottelbar und es war, wie gesagt, war ein Erlebnis. Und wir hatten ja auch, es war ja auch ein prominenter Gast dabei. Wie heißt der? Ingvar?
Ingvar Rode.
Ingvar Rode, genau. Veröffentlicht wird. Ja. 23 ist die aktuelle Version. Und kennt ihr bestimmt, wenn ihr Whisky Jason Videos guckt, der hält dieses Buch bei jeder Abfüllung, holt er immer dieses Buch raus und liest immer vor, was die Distillerie so kann. Da sind alle schottischen Distillerien drin mit sehr, sehr viel Content, immer aktualisiert jedes Jahr. Und der war dort auch in diesem Tasting-Panel drin, in dem wir waren. Und der hatte auch geflasht ohne Ende und hat denen so Props gegeben. Da dachte ich, oh, was ist hier los? Ne? Da so diese Sätze, sowas wie, ihr begeistert uns immer wieder mit jeder neuen Abfüllung und so. Also der hat ja echt, hat die echt in den Himmel gelobt, ne? Muss man schon sagen.
Ja, der ist auf jeden Fall auch Fanboy gewesen. Und
Mega-Fanboy.
Ich habe ja gerade schon gesagt, dass wir, wie gesagt, für dieses Tasting, was dann ansteht, im Endeffekt diese Fässer aussuchen durften.
Genau.
Die, also bei dem Tasting werden im Endeffekt 7 Qualitäten probiert. Und wenn ihr Bock habt, nehmt gerne noch dran teil. Also wirklich ohne jetzt irgendwie, natürlich machen wir hier jetzt damit Werbung, aber auch wenn ich das nicht machen würde, kann ich das uneingeschränkt empfehlen. Ich glaube, am 26. Mai um 8 ist das Tasting und ihr könnt euch auf der Seite von Tü Whisky, geht auf tü-whisky.dk, schaut da mal rein, da seht ihr im Shop irgendwo dieses Tasting-Set für das Online-Tasting und könnt ihr euch dort bestellen. Wird dann am 10. April rausgehauen und dann kommt das auf jeden Fall safe bis zum 26. Mai. 20 Uhr ist dann das Tasting. Und ich glaube, die haben erzählt, beim letzten Mal waren irgendwie knapp 300 Leute dabei, ne? Wo du dir so denkst, Alter, krass. Aber das ist halt europaweit, ne? Die haben jetzt wirklich viele, viele Fans gefunden. Wenn ich jetzt, ich war total überrascht, dass Whisky Exchange zum Beispiel im Rahmen seiner, die haben so eine Reihe gemacht, wo die No Rye Whiskys rausgehauen haben, ja. Und da war Thü zum Beispiel dabei, da war Stork dabei, was total interessant ist. Und genau.
7x3CL, genau. Also das ist auch nicht schlecht. Es sind, wie gesagt, da ganz tolle Proben aus dem Cask-Stock dabei. Die beiden machen das. Ne? Also das ist auch cool natürlich, wenn die beiden Master-Distiller und Inhaber von dem
Wann hat man mal eine Gelegenheit dazu, ne?
Das machen. Es gibt ein Glas dazu, ein schönes. Also das Set sieht auch einfach nett aus. Es gibt Malz-Samples. Also ja. Körner in einem Tütchen, so, ja. Um da ein bisschen noch rumzukauen und so. Das ist cool. Das Tasting ist auf Englisch. Und ja, die sind einfach mega sympathisch. Das macht total Spaß. Wichtig ist, wenn ihr auf die Tü-Seite geht, direkt oben erstmal die Sprache ändern, weil die öffnet sich erstmal auf Dänisch. Oben siehst du dann die dänische Flagge, da das Häkchen daneben. Dann habt ihr Englisch auswählen. Dann habt ihr die englische Seite. Und das Zweite ist, wenn ihr euch für 375 Kronen dieses Tasting-Set bestellt, ich habe jetzt gar keinen Umrechner am Start, ich weiß nicht, was 375 Kronen sind.
50 Euro.
Ich glaube, so ein Fuffi oder sowas, ungefähr 50, 60 Euro. Ist aber auch völlig fair für so ein Set, kein Problem. Guter Preis eigentlich für ein Online-Tasting. Bezahlt ihr bei jedem anderen Tasting-Gedöns, den ihr irgendwo macht, auch. Dann müsst ihr nur wissen, ihr braucht eine Kreditkarte. Ihr könnt bei Thü nicht mit PayPal bezahlen. Die haben nur so einen dänischen Bezahldienst. Das habe ich dem Jakob schon mal gesagt, dass eigentlich für Deutschland PayPal oder sowas cool wäre oder Amazon. Weiß ich nicht, ob das noch kommt. Aber ihr braucht auf jeden Fall eine Kreditkarte. Dann könnt ihr da entspannt das Set kaufen. Shipping ist immer kein Problem. Ich habe ja schon öfters mir von denen was zuschicken lassen. Das hat immer gut funktioniert. Und ich kann euch das wirklich... Also wenn ihr Bock auf mal Whisky habt, der nicht dem Standardding folgt, aber echt gut ist. Also nicht nur crazy stuff. Tolle Volumina, also hohe Alkoholstärken, teilweise direkt aus dem Fass und so weiter, dann kann ich dieses Tasting total empfehlen. Und ich glaube, besser kann man Tür auch nicht kennenlernen, jetzt außer hinfahren natürlich, wenn man an so einem Tasting teilnimmt und sich mal einmal da diese sieben Samples, ne? Das ist schon 7x3CL, das ist schon cool. Da kann man quasi ein gutes CL, 1,5 CL abfüllen fürs Tasting in sein Gläschen 7-mal, kann durchprobieren und kann dann einen Tag oder 2 Tage später nochmal nach und nach die Dinger durchprobieren. Das ist perfekt. Und wie gesagt, dieser Karamals-Whisky ist dabei und der war mega krass. Der Grain-Whisky, den die hatten, war krass. Also Bourbon-Fass-Reifung, Sherry-Reifung. Sherry-Fässer, vielleicht noch einen Satz kurz zu Thü, weil ich habe den Jakob in Berlin, als ich da auf dem Tasting war, gefragt, warum oder ob er auch Probleme mit, wie heißt es hier, mit Schießpulvergeruch? Sag schon, wie heißt der Begriff dafür? Wieso steht der jetzt auf dem Schlauch? Schwefel, genau, für Schwefel im Sherryfass hat, weil die machen ja ganz viel mit Sherryfass. Ist ja deren Hauptthema eigentlich. Und da sagt er, nee, kennen wir gar nicht, wieso? Da war ich völlig so, hä, warum? Ja, kennen wir so bei manchen Schotten oder so, haben wir noch nie ein Problem. Der Hintergrund ist, die bekommen Fässer aus gebrochenen Soleras. Also sprich, wenn die haben Kontakt zu einer Bodega, da werden halt zum spanischen Fassmacher, der Bodegas bedient und immer wenn irgendwo so ein Solera-Fass bricht, kaputt geht, Leck schlägt, dann wird das ja sozusagen auseinandergenommen und gegen ein neues ausgetauscht. Und die Dauben, aus denen kriegen ja wieder was zusammengebaut. Und deswegen steht bei den Thü, wenn man einen Cask bei denen hat, stehen immer 20 bis 40 Jahre alte Solera-Fässer oder Sherry-Fässer, PX oder die Sorte dann. Ne? Und das liegt halt daran, weil das so Dauben aus Bruchfässern sind. Finde ich total krass. Das heißt, das ist nicht seasoned oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Sondern das ist tatsächlich noch das, was man als alter Whisky-Romantiker für Sherry-Fässer halten könnte. Ne? Also sehr, sehr, sehr interessant. Damit möchte ich jetzt auch erstmal das belassen. Aber wie gesagt, kann ich nur empfehlen, Ich kann mir vorstellen, dass der Tim und ich da auch dabei sein werden, um da nochmal reinzuschnuffeln, was es da so gibt. Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, auf alles weiter, was von Tü kommt. Da in den nächsten Wochen vielleicht auch nochmal ein kleines Update zu Tü. Da Fassprogramm wird neu aufgelegt mit Cast für Deutschland und so. Und da erzähle ich aber ein andermal was drüber. Das machen wir nicht heute Abend. Ich bin ja Tü-hyped und ich
wollte gerade sagen, der Olli, der ist total.
Ich bin so Fanboy.
Ist der neue Markenbotschafter für Deutsch, Ostdeutschland.
Ich hab mal so ein Tü-Tattoo auf der Stirn. Nein, das habe ich immer nur.
Typ.
Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü-Tü.
Okay,
ja, alles gut.
Du hast mir hier einen Blinden reingetan.
Ich habe hier einen Blinden reingetan, genau.
Ja, der ist auf jeden Fall relativ stark. Der hat um die 54,2 Volumenprozente.
Hast du schon probiert oder
ja,
hast du
hab schon probiert. Genutzt? Sehr, sehr süß, sehr fasslastig, maritim gleichzeitig, hat eine gewisse Salzigkeit für mich irgendwo. Eine angenehme Frucht, das ist Mirabellenmarmelade. Ich denke, er hat ein gewisses Alter. Ich möchte mich jetzt nicht festlegen, wie alt könnte, also es ist beides. Er ist alt und jung zugleich. Mhm. Der hat eine Spritzigkeit und irgendwie ein Alter, was mich gerade ein bisschen puzzelt hinterlässt. Also das könnte sowohl ein bisschen älter sein, könnte aber auch, also da kommt in der Nase aufgrund des Alkohols irgendwie so eine Frische oder auch eine Jugend raus. Finde ich gerade sehr, sehr schwierig einzuschätzen.
Möchtest du ein bisschen Wasser dazu haben?
Ich möchte eigentlich kein Wasser dazu haben.
Okay,
ich frage
nur.
Nee, das ist in Ordnung. Du weißt wohl, dass er Ü60 hat.
Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht drauf geguckt, aber er ist High Proof, er ist fast stark.
Ich finde, der ist relativ süß auf der Zunge. Das heißt, der hat einen sehr intensiven Fasseinfluss. Und ich würde gehen schon in Richtung Süßweinfass, allerdings Süßweinfass aus europäischer Eiche, amerikanischer Eiche, Entschuldigung, weil ich wirklich kaum Tannine habe. Mhm. Ich habe kaum Tannine, aber wirklich, also diese Süße, mich erinnert das gerade an McMyra. Die haben auch immer so eine deutliche Süße in ihren Abfüllungen, aber ich würde den trotzdem nicht, also ich würde nicht nach Schweden stecken, aber sind wir in Schottland? Ich würde schon Schottland sagen. Sind wir in Schottland?
Soll ich sagen,
ob wir in Schottland sind? Musst du sagen.
Nein, klar. Sind wir nicht.
Wir sind nicht in Schottland. Oh, dann ist cool. Dann egal, was es ist, gut gemacht.
Aber ich hätte den auch nach Schottland
gepackt. Ich hätte ihn jetzt als irgendwo auf eine Insel gepackt, also wahrscheinlich einen unabhängig abgefüllten Bunner oder sowas gesagt, weil der hat
so einen quengeligen Muffton,
ja,
finde ich, der so Insel, wie du sagtest, auf eine Insel gepackt.
Ich hätte ihn auf irgendeine Insel gepackt, sowas ist da. Okay, sind wir in Deutschland?
Wir sind in Deutschland.
Ja, das dachte ich mir jetzt nämlich als nächstes. Sind wir bei Westfalen?
Nein.
Nein. Okay, weil das wäre das Nächste, was ich gedacht hätte.
Sag nochmal Alter für Deutschland.
Für Deutschland Alter.
Alter,
na, 5.
Okay. Ich muss selber nachgucken.
Also hast du auch keine Ahnung.
Also ich hatte das mal gelesen, habe ich schon wieder vergessen.
Naja, also fettes Fass auf jeden Fall. Ja.
Soll ich lösen?
5 Jahre, 55 Volumenprozente und 5 verschiedene Fässer.
Gefalteten
Gib her jetzt.
Das DIN A4-Zettel, der in einem Kuvert drin war.
Ohne zu lesen, was es ist, rate ich jetzt, was es ist.
Da hast du natürlich geguckt, was es ist.
Nee, ich habe ja nicht gesehen, was
Na
es
klar
ist.
Hast du's
gesehen. Ich habe das Gesicht gesehen und es ist also die Abfüllung. Es ist ein St. Kilian.
Genau.
Oder?
Er ist ein St. Kilian.
Ist es das?
Ja, ja.
Ist es das? Okay. Bunker City Choice Number One vom Friendly Mr.
Z.
Ja, cool. Ex-Woodford Bourbon Double Oak. Ja, das ist ja dein Ding.
Ich finde, du bist mit dem Süßwein gar nicht so weit weg, weil ich finde, das ist so ein süßes Zeug.
Alter, ist
übelst krass. Ich hätte auch so Tern oder irgend so einen Quatsch gesagt.
Halb Buchenholzrauch, also Rauch, null.
Ja, ich finde, ja, diese Muffwürze, ne?
Naja, aber das ist kein Rauch. Also kein Rauch im Sinne von Peated Malt.
Ja, wenn du ein bisschen Wasser reinmachst, kommt es ein bisschen mehr durch. Ich glaube, wie viel hat der? 60?
Ja, aber ich verwechsel gerne mal Eichenwürze mit genau dem, was wir jetzt hier im Glas haben.
Hm.
Und deswegen ist es eher in Richtung Eichenwürze schon. Wir haben 59,3. Ich war 5% zu niedrig.
Ich bin manchmal, ich dachte immer, dass die rauchiges Malz von Port Ellen Maltings bekommen bei St. Kilian. Ich wusste gar nicht, dass die mit Buchenholz auch was machen.
Das war mir völlig neu. Nee, die bekommen ja nichts von Port Ellen Maltings. Die bekommen von irgendeiner Highland-Bude irgendwas, oder?
Ich habe gedacht, die kriegen irgendwie aus.
Port Ellen Maltings gibt nichts mehr raus.
Ja, das weiß ich, aber das ist ja ein 5 Jahre altes Fass. Oder ja, das ist der 5, ne?
Ja, aber die haben damals schon nur an Eiler, dachte ich, rausgegeben. Gut,
vielleicht habe ich das irgendwie falsch abgespeichert.
Was der Andreas Tümmler noch hier für Kontakte hat, oder wie viel kann schon sein, dass da irgendwie was geht.
Was mir jemand mal vor 3 Jahren im Livestream erzählt hat, da habe ich mir natürlich jetzt eine eigene Welt rausgesponnen. Vielleicht hat er auch gesagt, er hat gar kein Malz gekriegt aus Schottland. Krass. Ich meine, der hätte eine Connection nach Schottland gehabt zu.
Ja, aber ne? Port Ellen Maltings glaube ich nicht.
Okay, dann
wie gesagt, also das halte ich für höchst unwahrscheinlich, aber es kann natürlich, also ja. Wer weiß. Das nötige Kleingeld. Und ja,
gegen Einwurf kleiner Münze kann da so der ein oder andere Torfball nochmal geschachtet werden für St. Kilian. Gestochen, nicht geschachtet. Was heißt denn hier geschachtet? Gestochen werden.
Wie alt ist er denn jetzt? 17, 23? Ja, offiziell 5. 5,5. 5,5. Siehst du?
Und die Legende besagt, Friendly Mr. Z sei dort auf einem Bunker-Tasting gewesen und ist da irgendwie durch Bunker City gestolpert, getourt und mit unter anderem noch der Holly, das ist ja quasi dieses.
Das Fass runtergeworfen, muss es kaufen.
Das Gespann, genau, hat dann sich irgendwo neben den Fässern erleichtert, musste die dann alle kaufen, nein Quatsch, sondern hat sozusagen dann Fässer probiert. Und hat gesagt, hat es probiert und hat gesagt, das muss abgefüllt werden. Und zwar von mir.
Also
und er hat gesagt, er ist denen dann quasi so lange auf den Pin gegangen, bis die gesagt haben, ja, jetzt dann kriegst du eben das Scheißfass. Und das heißt, die wollten ihm es eigentlich sozusagen nicht erst verkaufen. Mhm. Und er hat dann aber so lange diskutiert und mit denen geredet und hat dann irgendwann dieses Fass gekriegt. Und das ist jetzt quasi erhältlich über den Brüder Whisky Shop. Da ist es exklusiv.
Deswegen hängt er zu viel beim Brüller rum. Das wird mir
ein. Ne, also, der hat sozusagen einen Exklusivvertriebsdeal mit dem Brüller für diese Bunker Choice Nummer 1, also seine erste Abfüllung. Und alle Flaschen sind eben beim whiskyhaus.de zu erwerben. Kostet der halbe Liter 64,90. Ist für einen 5-jährigen St. Kilian in Ordnung.
Ich finde es absolut in Ordnung. Also großen Respekt an den, ich überlege gerade, wie er heißt, Mario Rudolf.
Den Destillateur.
Der Destillateur, der macht echt coole Sachen. Und das ist das hier ist wirklich cool. Das ist fassstark. Das hat wirklich einen krassen Fasseinfluss. Also mir ist der Fasseinfluss tatsächlich zu viel. Sorry.
Es ist, ich verstehe es nicht ganz, weil ein Ex-Woodford Bourbon Double Oak Cask. Das muss ja, also wenn es das erste Fass ist, ist es ein normales Fass. Wenn es das Double Oak Cask ist, heißt das, da ist gereifter Whisky nochmal in das Virgin Oak reingekommen.
Sie?
Ne? Das heißt, eigentlich konnte dann vielleicht die Flüssigkeit nicht mehr so viel aufnehmen von dem Fass, weil es kein New Make mehr ist, sondern schon etwas gesättigt ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Deswegen habe ich mich gerade, als ich das erste Mal gelesen habe, Double Oak Cask. Aber die Idee ist natürlich mega. 378 Flaschen hat der Friendly Mr. Z da mal einfach so da weggekauft, ne? Auch da Chapeau. Ne? Also ein Fass ist ja auch jetzt mit einem gewissen finanziellen Risiko verbunden, wenn auch in Kombination mit dem Brüder Whisky Haus. Aber ich finde das eine ganz starke Nummer und finde ich toll, dass der für seine Community da so ein Fläschchen einfach mal bottelt, wenn er sagt, das ist cool.
Das finde ich echt cool. Also für mich ist es ja einfach First Fill Bourbon. Ja, und dadurch, dass, glaube ich, der St. Kilian Spirit ein bisschen funky ist, denkst du, das ist ein Süßweinfass.
Ja, das kann
das
sein.
Das zeigt mir aber gerade wieder, St. Kilian ist halt super experimentell, auch was Fässer angeht. Ja, die haben ja wirklich richtig Geld angelegt in geile Fässer. Ja, haben gewartet, bis mal Mitsunara-Fässer und so weiter da sind und so weiter. Haben ja teilweise Fässer in der Erde verbuddelt und haben da ja wirklich viel ausprobiert. Aber der Spirit kann, glaube ich, schon so viel, dass es einfach reicht, ein verdammtes Bourbonfass zu nehmen und das einfach nur eine gewisse Zeit liegen zu lassen. Ja, vielleicht mal nicht eben die kleinen 30 bis 80 Liter Fässer, sondern wirklich mal ein großes Fass und echt cool. Also schmeckt sehr gut. Wie gesagt, persönlich mir zu süß. Wenn das ein Refill-Fass gewesen wäre, dann wäre das, glaube ich, noch größeres Kino gewesen. Hätte man dann wahrscheinlich auch noch mal 2 Jährchen länger liegen lassen können. Ja, eventuell. Das, aber ich muss auch sagen, trotzdem gut gereift, kaum Schärfe. Den Alkohol merkt man, aber das ist normal.
Hey, knapp 60
Volumenprozent. Ja, das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre.
Wollte ich gerade sagen.
Schön, sehr schön. Gefällt mir gut. Und wie gesagt, eine der wenigen Brennereien, die in Deutschland Whisky machen, die mir zusagen. Da gibt es so irgendwie 2 Hände voll, die finde ich cool. Ansonsten ist halt viel, wie nennt man das? Viel Spannendes dabei.
Nein, ich finde Konsistenz. Ne? Und in der, auch in dem Volumen und sowas, da sind die, glaube ich, absolut unter den Top-Distillerien. Dass man von auch irgendeiner kleinen lokalen Distillerie mal irgendwie mal ein gutes Fass erwischt, das kann ja alles sein. Ne? Dass die auch mal eine gute Flasche rausbringen. Aber so in der Art, wie das dann Kilian macht, ist es halt schon hochprofessionell und
ja.
Von daher, das passt. Ich finde, für diese 5 Jahre Bourbon-Fass, finde ich, das kommt da echt viel raus. Ne? Und der hat und jung. Ne? Also der hat ist sehr gereift, aber ist irgendwie, man merkt, dass es kein alter Spirit ist und so.
Ja.
Das finde ich, hast du sehr gut beschrieben. Wie gesagt, Sautern, hätte ich jetzt sofort Sautern gesagt.
Das kann ich total nachvollziehen.
Von daher, ich finde, du warst da auf einem sehr guten Weg. Ich hätte mich damit sehr, sehr schwer getan.
Weißt du, was ich kurz im Gedanken hatte? Also der ist, ich weiß nicht warum, der ist leicht maritim und das ist definitiv, was du gesagt hast, dieser kleine Anteil an Rauchmalz. Der bringt das nämlich mit rein.
Kann man haben. Und das ist ja auch das Gemeine an so einem Blinden, dass man halt ja Assoziationen bekommt zu dem, was man schon mal in der Nase und im Mund hatte.
Ja.
Ja, und wenn du eine Maritimität hast und eine Mineralität, Maritimität, kann man das sagen, was Maritimes und was Mineralisches, besser so.
Das ist doch eins.
Dann landet man ja vielleicht auch bei Bunna.
Genau.
Ne? Und dann denkst du an Bunna und dann riechst du natürlich nochmal speziell mehr Bunna. Und bringt das dann so mit sich. Also wie gesagt, ich habe den vorher nicht probiert. Also es war jetzt für mich auch das erste Mal. Mhm. Danke nochmal an Friendly Mr. Z für das Sämpelchen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, den blind zu verkosten, weil, und deswegen habe ich den auch blind mit reingenommen, weil er ja auch immer ganz viele Blindrunden macht. Ne? Also die meisten Tastings, die er so macht in seiner Community, sind immer blind.
Ah, okay.
Und deswegen dachte ich, müssen wir das auch mal machen und mal gucken, wie das bei uns ausgeht, beziehungsweise bei dir. Auf der Streckbank der Blindverkostung.
Die Streckbank der Blindverkostung. Das können wir als Kategorie nehmen. Müssen wir so ein Intro aufnehmen, wo wir dann hier auf den Knopf drücken. Und dann kommt.
Warte, die Streckbank.
Darf ich immer auf so einen Knopf drücken einfach mal? Mal gucken, was kommt.
Ja, mach.
Nichts.
Das ist ja super. Das ist ja gut programmiert an den Knöpfe hier.
Schade.
Schon wieder weg. Habe ich aus Versehen gelöscht oder was?
Ja. Eigentlich kommt der Applaus.
Applauso! Für die technischen Finessen, die der Tim ja in den Start bringt.
Ja, ja. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Nein, sehr schön.
Darauf muss ich mir erstmal ein Bier aufmachen.
Du machst dir mal ein Bier auf und ich überlege gerade, hast du mal wieder Lust, eigentlich was auf unsere Liste zu packen? Musikmäßig?
Boah, ich habe überlegt, ich würde diese Woche nochmal aussetzen. Ich war mir bei allem nicht so sicher. Ich habe mir das neue Lana Del Rey Album angehört.
Oh, das habe ich noch gar nicht gehört. Erzähl. Wie ist es?
Es fängt total ruhig an, viel zu ruhig. Steigert sich ab Track 4, Track 5, Track 6 so ein bisschen.
Ja.
Aber ich muss mir das nochmal anhören. Ich kann da jetzt noch keinen Track für unsere Liste rausnehmen. Dafür ist es zu fresh. Ich werde mit dem Trettmann-Album nicht warm.
Schade.
Ich tue mich da echt ein bisschen schwer mit, vor dem Hintergrund, dass ich habe den Fehler gemacht und habe mir diese Interviews im Vorfeld von ihm angeguckt. Und die sind, das ist so ein also ich, wie gesagt, werde ich nicht mit warm. Tut mir ein bisschen leid fürs Album gerade. Ich habe es jetzt aber auch erst 2-mal gehört und ich habe jetzt habe mir vorgenommen, beim 3. Mal erst bei Song 6 reinzustarten und diesen ganzen Depri-Quatsch der ersten Songs wegzulassen. Oder bei Song 5.
Aber das gehört zum Leben dazu, Olli.
Ja, aber weißt du, wenn du so ein Album anmachst und dann dir den erstmal durch viermal drei Minuten Elend dich durchquälen musst, bevor du mal irgendwie coolen Tratty-Sound hörst, das ist, ich finde das in dieser Art, wie das so wie das Album zusammengestellt ist, finde ich das irgendwie ein bisschen unglücklich. Vielleicht tue ich mich deswegen damit auch schwer. Keine Ahnung, es berührt mich gerade nicht so wirklich.
Das ist in Ordnung, das ist Geschmackssache.
Ich bin da gerade nicht so, vielleicht ist es auch das Wetter oder so, ich habe keine Ahnung. Aber das sind die beiden Alben, die ich jetzt in letzter Zeit ein paar Mal gehört habe. Ansonsten, ja, ich springe halt viel auf Playlists rum und so. Und ja, wie gesagt, ich möchte eigentlich nichts posten heute.
Okay, dann hau ich einen rein, weil Frühling ist. Mhm. Und das ist so ein Ding, den höre ich gerne, wenn die Sonne scheint. Und zwar ist das Inner City mit Good Life, Buena Vida. Im Carl Craig Mix.
Oh. Dann haue ich mir halt immer irgendein Album rein. Ich bin gerade viel auf alten Hip-Hop-Alben, wo ich mir sage, wo ich so einen Track von irgendwie auf irgendeiner Playlist höre und sage, jetzt muss ich das Album hören. Ich habe Break Your Neck gehört von Busta Rhymes. Das ist so ein brutal geiler Song. Muss ich mir gleich ein Auto. Break Your Neck.
Von?
Busta Rhymes. Mhm. Hammer Song, Dr. Dre produziert.
Und das ist ja mit wie diesem, schnell der einfach ist.
Und das ist ja mit diesem Red Hot Chili Peppers Refrain, den der dann noch reinbrüllt. Ne? Give it away now. Und so, das ist so, also Hammer Song und der passt jetzt nicht auf unsere Playlist, ne? Aber den habe ich wirklich echt, ich habe Anlage aufgedreht und so. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt Album runterladen. Der war auf irgendeiner anderen Playlist, die ich gehört habe. Und dann musste ich mir ein bisschen in meinen 20ern.
Das finde ich aber eh krass. Das macht man viel, also ich mache das auch ohne Ende, dass ich halt diese ganze alte Mucke immer mal wieder rauskrame und durchhöre. Ich habe letztens so eine Phase gehabt, da habe ich übelst viel Slipknot, Korn, Sepultura und sowas gehört. Dieses ganze im weiteren Sinne Metal, New Metal Zeug irgendwie. Da hatte ich einfach richtig Bock drauf.
Ich finde, das ist egal, was es ist. Ne? Du hast halt ja, also ab einem gewissen Alter, zu dem ich mich zähle, ne, da ist halt die Musik, die einen noch so mega umhaut, da kommt viel von aus der Vergangenheit und man hat die wieder vergessen. Also man, das, ja. Ich weiß nicht mehr. Also wenn du mich jetzt fragst, was war denn da so, ne, dann denke ich da natürlich nicht dran. Dann hörst du aber so einen Track.
Ja.
Und dann denkst du, dann kommt alles zurück. Ne?
Wie du, und dann bist du in einer Zeit gefangen.
Wie du mit Mitte 20 im Auto unterwegs warst, irgendwie Fenster runter und irgendwie mit den Kumpels und durch die Gegend gefahren bist oder wie du auf einer Party warst und das Lied lief und so. Dann kriegt man so Assoziationen. Dann denkst du, jetzt hole ich mir dieses Gefühl übers Album nochmal wieder. Und damals gab es ja auch noch, das waren ja Alben.
Aber das ist schon immer so, dass Musik im Endeffekt ein Gefühl einer bestimmten Zeit repräsentiert. Und da gibt es was übelst Geiles. Hörst du über Spotify manchmal Musik?
Ja, ich rede von Spotify.
Okay. Also und Spotify hat eine Playlist, die wird nur für dich erstellt, für jeden Hörer quasi individuell. Aufgrund deiner gehörten Lieder wird für dich eine Zeitkapsel erstellt. Das ist deine Jugend, die gespielt wird. Da sind nur Lieder drin.
Aber woher wissen die, wie meine Jugend war, was ich da gehört habe?
Ist scheißegal. Spotify hat da irgendeinen verkackten Algorithmus und es ist die aber damals liefen, die spielt. Finde
ich jetzt geil.
Nee, die spielt dann Spotify. Die findest du vielleicht immer noch kacke, aber du denkst so, ja, vielleicht ist es jetzt nicht mehr ganz so kacke. Aber selbst die werden damit gespielt. Und diese Playlist, die katapultiert dich einfach 20, 25, bei dir wahrscheinlich 35 Jahre zurück. Dankeschön.
Ja, aber können wir nachher mal drüber sprechen, muss ich mir geben, klar. Also ich höre im Auto nur Spotify.
Ja, ich wusste jetzt nicht, welchen Dienst du nutzt, ob Apple Music.
Ja, ich bin,
es gibt auch noch Amazon, es gibt auch noch Tidal.
Ja, in meinem neuen Auto ist der bringt eine Spotify-App mit. Also die ist integriert ins Auto und deswegen ist das total praktisch. Da muss ich nicht mit Handy oder irgendwas, sondern ich bin halt im Automenü drin. Das ist halt sehr relaxed.
Deswegen, das ist neu für dich, ne? Das habe ich schon seit ein paar Jahren.
Ja, ich nicht. Und deswegen nutze ich da, also Amazon hat er nicht das Auto, aber der hat halt die Spotify-App als fest auch. Aber Spotify ist natürlich, finde ich, da ist ein bisschen üppiger die Verfügbarkeit von alten Alben drin, also gerade aus den 90ern und den 2000ern. Das ist so meine Kerntime, Core-Time.
Das ist witziger, du bist 10 Jahre älter als ich, aber das ist auch meine Kerntime.
Ja, aber in 90, also weiß ich nicht, ob. Also
aber meine Kerntime ging ein bisschen länger. Die hat ja in den 90ern angefangen und.
Ist die Frage, was du 92 noch so für Hip-Hop gehört hast, ne?
92?
Also, kam das erste Wu-Tang Clan-Album raus.
Habe ich ja gepumpt, hatte ich auf Vinyl damals. Stimmt. Habe ich dann natürlich erst später kennengelernt.
Ja, klar.
Ich glaube, so wirklich richtig intensiv Hip-Hop gehört habe ich wahrscheinlich erst um die 2000. Und dann ja, auch noch gemischt mit irgendwelchen.
Kam Anfang 2000.
Das ist wie bei Ben Nevis.
Nochmal so ein Push. Genau. Ben Nevis Bourbon Cask.
Kleinlich, Ben Nevis, Mordlach 96, goldene Jahre, Alter.
Waren wirklich goldene Jahre. Das war so. Und Anfang 2000 war nochmal gut im Hip-Hop. Da sind diese Lyricist Launch, Eastern Conference Sachen und so. Das war nochmal so dieses, was früher De La Soul und A Tribe Called Quest war, ist da nochmal so eine Art Conscious Rap ist nochmal so reingekommen über New York. Und das fand ich auch eine geile Zeit. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht wieder drin. Ne? Ich bin jetzt so in den 90ern und die 2000er, da habe ich mal so ein Buster-Album oder so, aber nicht dieses spezielle Movement von damals. Da bin ich noch nicht wieder, das ist noch nicht weit weg genug. Das kommt dann vielleicht bald wieder.
Ja. Ich muss weiß, an welchen, ich weiß nicht, wo Pharrell so mit einer übelst hohen Stimme singt so, Man Buster. Ich keine Ahnung, wie der Track heißt. Da habe ich gerade im Kopf.
Weiß auch nicht, aber kann schon sein, ja. Der hat ja so unendlich viel Musik gemacht.
Nerd auf jeden Fall muss das sein. Geil. Höre ich mir heute auf jeden Fall noch an. Ich habe zu Hause habe ich mir dann irgendwann dieses von Nerd In Search Of, das Album.
In Search Of.
Es gibt so Alben, die musst du auf Vinyl haben. Mhm. Kennst du das?
Ja,
einfach nur aus, weiß ich nicht, so ein bisschen Gefühlsduselei.
Nein, ich bin da voll bei dir. Ich habe Es gibt auch, also ich kaufe ihm heute eigentlich Platten meistens nur noch, wenn ich irgendwo auf einem Konzert bin und ich finde die Band geil, dann kaufe ich mir halt ein Album.
Ja.
Und manchmal kaufe ich mir halt so für Tony Dexter und so, ich mag die halt, ich supporte die, ich kaufe mir eine Platte von denen, die neu rauskommt.
Ja, das ist ja normal.
So, weil ich die halt cool finde und ich denke, das tut denen auch gut, die sind halt nicht so large, die freuen sich über ein verkauftes Album. So, fertig. Ne? Mhm. Supporte ich die halt. Oder bei Dexter eine Flasche Wein, wenn ich mir die kaufe, wenn er mal wieder ein Fass abfüllt.
Ich glaube, da gibt es einen neuen. Echt? Chateau Dexter mit so einem weißen Label.
Muss ich mal gucken.
Schau mal.
Eigentlich kriegt meine Frau das immer über Instagram mit, wenn der was macht.
Ja, kannst
du. Übrigens, Props an Dexter, der war auch schon in unserer Show. Dexi. Tim hat gerade ein Dexi-T-Shirt an.
Ist ja eigentlich ja du, Fat Tony, ich Dexi.
Unabgesprochen habe ich ein Fat Tony Pullover an und der Tim ein Dexi-Shirt. Sehr geil. Oh, sehr geil.
Gott, ey.
Scheiße. Berechenbare Typen hier, geht gar nicht. Und nix hier mit Dram Good Logo, ne? Keiner hat hier ordentlichen Logo-Hoodie an oder irgendwas oder T-Shirt.
Geht gar nicht. Das ist ja so, als würdest du als Destillateur deinen eigenen Whisky saufen oder als Winzer.
Machen die das nicht?
Deinen eigenen Wein.
Eigentlich schon, ne?
Nee.
Never get high on your own supply.
Oha. Phrasenschwein, wo bist du?
Genau. wie heißt er hier? Tony Montana in. Wie hieß der Film nochmal? Ganz berühmter Mafia-Film.
Der Pate?
Scarface. Genau.
Das war jetzt eine 50-50-Chance.
Und später nochmal von Notorious B.I.G. in diesem 10 Crack Commandments. Never get high on your own supply. Eine von diesen 10 Crack-Verkaufsregeln.
Wo du gerade B.I.G. sagst, ich finde es immer wieder verblüffend, wie krass einfach Haftbefehl in manchen Tracks wie Biggie klingt. Es ist wirklich abgefahren.
Haftbefehl
wie Biggie. Der hat oftmals die gleiche Stimmfarbe und halt andere Sprache, aber die gleiche Aussprache von Sachen und dieses. Aber bei Hafti gab es ja auch gerade irgendwie interessante Sachen.
Du, da bin ich aber. Ich bin nicht so ein großer Hafti-Fan. Ich bin auch nicht so ein großer Hafti-Checker.
Ich auch nicht.
Aber ich bin großer Notorious B.I.G.-Fan, deswegen kriege ich den Bogen gerade nicht so richtig gespannt. Aber muss ich mal darauf achten. Das würde mich jetzt interessieren. Mhm. Also ich habe Notorious B.I.G. habe ich natürlich die beiden Alben, die er zu Lebzeiten rausgebracht hat, als Vinyl, ist ja klar. Damals schon gekauft, als sie rausgekommen sind. Grandiose Platten. Ich habe tatsächlich damals, als er erschossen wurde, habe ich, ich will nicht sagen geweint, aber ich musste schon meine Tränen echt verdrücken, weil da kam dieses Album raus, ich war total hyped und da werde ich nie vergessen. da gab es auf Viva oder auf MTV, ich weiß gar nicht genau, gab es eine, der hat so eine Hip-Hop-Sendung gemacht, irgendwo im Fernsehen.
Yo, MTV Raps.
Das war so ein, ich weiß nicht, wie das hieß damals.
Mixery Raw Deluxe.
Nee, das war das auch war später.
Okay, da war ich zu klein.
Tyron Ricketts hat eine Hip-Hop-Sendung gehabt.
Zwei.
Und der hat früher auch mal in Wu-Tang interviewt. Der hat geile Interviews gemacht, also mit großen US-Stars, die man nicht so einfach vor die Kamera gekriegt hat. Und der hatte ein geplantes Interview für die Sendung mit Biggie und der wurde aber in L.A. erschossen. 2 Tage vorher oder so.
Dumm gelaufen.
Und dann haben die Sendung aber gemacht auf so einem Friedhof. Da stand er da mit seinem Moderatorenkumpel, ich weiß nicht, oder allein, ich weiß nicht mehr genau, ist schon ewig her, ne? Das war 96 oder so.
Das ist schon ein bisschen abgefuckt.
Und dann hat er da mit Tränen in den Augen gestanden und so, ja, eigentlich hätten wir jetzt hier mit Biggie heute Interview und gestern gehabt und oder heute aber gehabt.
Sich auf den Friedhof zu stellen?
Ja, das war so, ich glaube, morbide. Ne?
Das,
war, ja,
das also, ist schon ein bisschen
und es war so krass.
Strange.
Ich glaube, das ist ja auch alles so lange her. Vielleicht
die 90er.
Vielleicht dichte ich den Friedhof auch schon wieder dazu, aber ich meine, das war so gewesen.
Ne? Wahrscheinlich stand die aber irgendwo auf einer Straße.
Und, nee, das war so ganz krass und der hatte Tränen in den Augen, der war völlig fertig. Ne?
Okay, das verstehe ich. Natürlich.
Und ich war dann auch völlig fertig. Und ich, wie gesagt, ich habe, für mich war das das war ja so ein, ich weiß nicht, 5-fach oder 6-fach Vinyl. Das war für mich war das göttlich, eine göttliche Platte. Ne? Und ich habe die rauf und runter gehört und so. Das war wirklich eine krasse Zeit. Da habe ich, ging mir sehr nahe. Das war einer der Rapper, wo ich gesagt habe, das kann eigentlich gar nicht sein. Ne? Der hat erst sein zweites Album draußen. Der ist Anfang 20. Ne? Und naja, krasse Geschichte. Hat mir viel, 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 viel mehr wehgetan als Tupac. Aber wir sollten vielleicht mal mit diesem Nerd-Hip-Hop-Talk jetzt hier aufhören.
Das ist eigentlich, ne, ganz geil.
Unsere Hörer sind schon längst weg, weißt du, wir sind hier.
Nee.
Und so, die haben alle schon weg. Die denken, reden Sie vielleicht nochmal über Whisky, okay, ich spule mal vor.
Ne? Ach so.
So, vielleicht.
Kleinlich.
Das ist so wie weißt du, wenn du früher bei CDs hattest du ja immer so einen Hidden Track, dann hat sozusagen die Musik aufgehört auf
dann
CDs.
Kam lange nichts.
Dann 5 Minuten kam nichts und dann kam nochmal so 30 genau, Sekunden.
Das gar nicht. Bei Limp Bizkit gab es das Album hier Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water und dann war alles aus und auf einmal geht's, play that fucking track.
Ja, Kinder, das kennt ihr alle gar nicht mehr, ne? Mit dem Hidden Track auf CDs. Damals hat man noch CDs gekauft. Nach der Platte kam die CD.
Und nach der CD kam die Platte wieder.
Ja, genau. Oder halt MP3.
Hatten so irgendwie einer, hatte das immer so, hast du gesehen, die Kinder, wo die Eltern zu viel Geld hatten, die hatten Minidisc.
Ey, nein, das stimmt nicht.
Doch.
Die Minidisc hatte einen ganz validen Grund, warum man sie sich gekauft hat. Und zwar als Portable, nicht als Baustein in der Anlage. Ich hatte nämlich auch einen Minidisc-Player. Und zwar konntest du mit deinem Minidisc-Player zum Kumpel gehen, den an die Anlage anklemmen und im Originalqualität der Platte mitschneiden, wenn der Platten aufgelegt hat. Mhm. Das Kassette war immer Schrott, hatte keiner Bock drauf. Und ich weiß gar nicht, also mein Bruder habe ich die ganzen Minidiscs überlassen. Der hat sich nochmal so einen Baustein geholt, richtig, für die Anlage. Und der hat jetzt die ganzen alten 90s Mucke, die wir aufgenommen haben, die hat er halt jetzt sozusagen in so Stapeln von Minidiscs rumliegen, wo immer ein Album auf so einer Minidisc drauf ist. Super cool. Und da konntest du halt, da war halt ein Track, eine Plattenseite, ne? Weil du hast halt ja immer nicht immer gestoppt zwischendurch, es lief halt durch. Aber du hast halt da sozusagen die Vinyls bei Kumpels, hast dich einfach angeklemmt an die Stereoanlage, an so einem Ausgang. Und dann hast du halt mitgeschnitten, während man abends Mucke gehört hat. Super praktisch. Musst nicht spulen, irgendwas. Neues Album, neue Minidisc rein, laufen lassen, fertig. Geil.
Na gut.
Super Technologie. Ich habe das geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Fand ich geil.
Ich erinnere mich dann noch an die MP3-Player, wo du so einen kleinen Stick in der Tasche hattest, wo du dann immer so einen komischen kleinen hässlichen Knopf drücken musstest und es ging immer nicht nach vorne. Die haben ewig geladen. Das war dann so das Nächste.
Dafür war ich dann, da war ich schon wieder raus.
Dann habe ich so ein Austauschjahr in den USA gemacht und das Erste, was ich mir in den USA gekauft habe, war ein iPod.
iPod, ja.
Und das war der Game Changer überhaupt. Und dann habe ich Ohrenbluten bekommen, weil ich nur noch Mucke gehört habe.
Also das ist ganz komisch, das ist mir völlig vorbeigegangen, iPods. Ich habe nie ein iPod gehabt, noch nie.
Ich hatte, glaube ich, 5.
Ich hatte irgendwelche komischen MP3-Player und so, aber ich hatte noch nie ein iPod. Ich bin ja kein Apple-Mann. Ich habe mir jetzt mein erstes Apple-Produkt ja erst vor irgendwie einem Jahr geholt oder sowas. Ein Diensthandy.
Dein neues Apple-Auto. Nee, genau. Das kennt ihr da draußen vielleicht noch nicht, aber Olli hat es schon.
Nein, ein Diensthandy, ein Dienst-iPhone und ich bin nicht sehr happy damit. Das ist nicht meine Welt.
Ja, muss ja nicht. Du bist also auch.
Ich hab's mir, meine ganze Familie ist Apfel. Ja, und ich habe mir dann auch so ein Ding geholt, jetzt, weil ich dachte, das ist irgendwie, dann funktionieren manche Dinge einfacher. Aber für mich verkompliziert es nur das Leben.
Ja, nein, du bist ja auch leider, einfach auch anders geprägt durch deine Company.
Ich bin Windows-Mensch und Android ist jetzt, damit mich.
Der hätte bleiben sollen. BlackBerry gibt es ja wieder. Wurde wieder aufgelegt, weil die gemerkt haben.
Tastatur also ist was Schönes am Ende.
Die gab's eine ganze Zeit lang nicht.
Ja,
und dann hat man gemerkt, so eigentlich ist es geil und haben auch von der Sicherheit her und so, haben sie dann BlackBerries wieder eingeführt. Die gibt es jetzt, glaube ich, irgendwie oder gab es jetzt mal wieder letztes Jahr oder vor 2 Jahren oder so.
Ich weiß, dass die auf jeden Fall echt zu kämpfen hatten. So wie vorher hier die Finnen, wie heißen die noch? Nokia. Die
Nokia. Hatten, Nokia haben leider den Absprung verpasst. Die haben nur noch Waschmaschinen gemacht und keine Telefone mehr. Ja, das mit diesem Smartphones, das wird auf jeden Fall nichts.
Nee, da investieren wir nicht rein.
Nee,
Ich finde das auch eine schlechte Idee. Wir investieren lieber in guten Whisky. Dann lassen den 40 Jahre liegen und verdienen in 40 Jahren kein Geld und dann cashen wir nach 40 Jahren, wenn es uns dann noch gibt als Firma. Deswegen ist Destillerie auch so ein mega gutes Geschäft. Ohne großen Big Player wie Diageo oder Bacardi oder so. Deswegen ist Destillerie gründen. Irgendwer hat mal gesagt, wenn du ein großes Vermögen zu einem kleinen Vermögen machen möchtest, dann gründe einfach eine Destillerie. Ja.
Ich erinnere mich. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber
an den Spruch erinnere
ich mich auf jeden Fall. Das finde ich geil. Ja, ja. Aber es haben jetzt so viele natürlich das irgendwie gemacht, ne? Wenn du dir das auch so anguckst, so der Teeling irgendwie zweimal, es gibt so immer mal so welche, die dann ne, den Absprung schaffen. Ja. Auch hier, wie heißt das? Nicht, ist zwar kein Whisky, aber dieses Belsazar.
Ja.
Und Thomas Henry und der eine ist ja im Endeffekt,
Basti.
Der Basti, der hat ja im Endeffekt jetzt Stork mit.
Von Stork, genau. Genau. Basti, wie heißt der Basti? Ach, verdammt, Bastian.
Nee, nicht, Bastian ist es nicht. Sebastian heißt der.
Sebastian?
Er ist einmal Bastian, das ist andere Baustelle, auch gleiche Company, aber Sebastian. Ah, okay. Auf jeden Fall, und das ist ja genau das so, ne? Eigentlich ganz cool. Und das hat mir jetzt auch wieder so vor Augen geführt, dass Stork eigentlich genau alles richtig macht wieder. Nämlich was zu suchen, was ist denn an Whisky deutsch? Und da kannst du halt den Roggen voll mit reinbringen, ne? Und das finde ich eigentlich ganz nice. Das finde ich sehr sympathisch. Auch wenn, Stork Members Club, bin ich ja Mitglied gewesen. Und diese erste Abfüllung, also dagegen ist Loch Lomond 6 Sterne essen.
Oh, okay. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja so 2 Single Casks noch im Schrank.
Obwohl, ich hatte jetzt ein Loch Lomond, ein Single Cask, das mir Sebastian abgefüllt hat, als Sample. Und das hätte ich tatsächlich einigen Kleinlichs, Mordlachs, Springbanks vorgezogen. Es war junges Zeug, fast stark, aber eine übelst geile Bude. Manchmal
riecht man mit Wasser.
Riecht gut.
Gefällig jetzt, ne?
Ja.
Wird ein bisschen entspannter.
Ja.
Weil wir sind jetzt beim Bunkerfass hier mit Wasser und wenn man ein bisschen stehen lässt, ist ja sehr entspannt. Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir machen mal langsam Feierabend hier. Machen wir den Laden zu.
Wie ich so gerne sage, F to the Eierabend. Tschüss.
Bye, bye.